Die letzte Sitzung. Folge
22.
Heute
sagen Sie jetzt viel.
Wupp, wupp.
Hallo.
Guten Mittag.
Guten Mittag.
Mahlzeit, kann man fast schon sagen. Mahlzeit.
Es ist so viel anders heute.
Ja, wo fangen wir an?
Also grundsätzlich redet man ja nicht über die Zeit, wo man aufnimmt. Heute ist es entscheidend, weil wir trinken heute Tee mit Rum. Nur aus dem Grund, weil wir mittags aufnehmen. Heute ist wichtig.
Ungewohnt in Helligkeit. Ja. Wir sehen uns zum ersten Mal. Irgendwie habe ich mir dich anders vorgestellt, Lukas.
Ja, du bist genau der Mensch, der immer in meinen Träumen auftaucht. Genauso habe ich mir dich vorgestellt.
Herzlich willkommen zur letzten Sitzung.
Folge 22.
Erste Folge in diesem neuen Jahr. Silvester-Neujahrsrausch ist überwunden. Bei uns beiden zumindest, wir haben vorhin drüber gesprochen.
Aber er hat angedauert. Er hat angedauert und er hat Opfer gefordert. Wir sind heute nur zu zweit.
Ach stimmt.
Nicht jeder ist aus dem Katerschlaf des neuen Jahres aufgewacht. Manche warten noch auf den Prinzen, der sie wach küsst, oder die Prinzessin. Sebastian ist nicht da.
Das ist er so fehlt schön. Mir jetzt schon auch. Also seine Stimme.
Sein lautes Lachen. Als diese Wohltuend. Diese Ruhe. Wir lauschen mal. Ah, das ist unglaublich. Das ist
wirklich unglaublich. Wir senden Grüße raus. Er ist das nächste Mal wieder dabei.
Grüße an den Basti.
Dieses Mal ohne ihn.
Deswegen heute ein ungewohntes Format. Wir werden nicht einfach losquatschen, sondern wir haben uns ein bisschen was gedacht, der Felix und ich. Wir werden nämlich frei von der Leber heute mal für euch uns gegenseitig Fragen stellen, die uns interessieren am anderen. So ist unser Gedanke. Jeder hat drei Fragen frei. Drei Fragen an den Gin und dann
sagen
schauen wir mal, was
Sie,
passiert.
Sagen Sie jetzt viel.
Oder hoffentlich sagen Sie
hoffentlich
jetzt viel.
Hoffentlich sagen wir viel. Und wir sind gespannt, wie ihr auch, liebe Hörenden, auch dieses Konzept wahrnimmt. Vielleicht können wir auch mal eure Fragen beantworten in der Sendung. Ich weiß es nicht.
Jetzt erstmal lass uns mal Fragen stellen. Schauen wir mal, ob wir am Ende dieser Folge immer noch sagen, dass das ein gutes Konzept ist.
Ich weiß es auch
nicht. Es ist wie immer ohne Netz und doppelten Boden. Wir werden nichts schneiden. Vielleicht werden wir piepen, aber das werdet ihr dann merken, weil wir werden dumme Sprüche von Basti einfach drüber sprechen lassen im Notfall, falls wir merken, irgendjemand wird rot oder so ähnliches. Wir gucken mal.
So machen wir es.
Sollen wir starten?
Ja.
Okay. Lieber Felix, meine erste Frage an dich, für den Einstand so ein bisschen was explorieren, das was Kreatives. Ja. Ich würde gerne wissen, wenn du die Chance hättest, in einer anderen Zeit nochmal zu leben, kann auch in der Zukunft sein, ganz egal wie du willst, welche wäre das? Und die Prämisse ist aber auch, es darf nicht jetzt sein und es gibt kein Zurück, also du musst dann dort leben.
Oh.
Ja, sonst, das ist nicht das Touristenvisum, sondern es ist das Lifetime-Visum. Mm.
Das eine Ticket auf dem Mars.
Ja.
Ohne Rückfahrtschein.
Quasi.
Sehr gute Frage.
Hast du?
Sehr spannend. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Mhm. Und kann man auch erstmal ausschließen?
Ja. Also ich kann's ja erklären, warum. Also
spannend. Wäre natürlich auch, also ganz crazy so. Ach ja, könnte ich ganz weit zurückgehen. Ich habe gar nicht jetzt so krass gedacht, eigentlich so weit zurückzugehen.
Was ist zu weit zurück?
Ja, so Römerzeit oder Ägypten oder so 5000 Jahre vorher.
Nicht so Steinzeit.
Aber deswegen, ach so ganz weit.
Ja, nee, das meinst du nicht.
Nee, das finde ich auch krass. So, ich habe jetzt eher in den
letzten
200 Jahren auch ehrlich gesagt so ein bisschen auch gedacht. Mhm. Ah, nee, also Mittelalter zum Beispiel, glaube ich, ist halt super anstrengend gewesen, dort zu leben. Ich glaube, es ist auch, man denkt sich, also aufregend, aber ich glaube, es war schon auch richtig heftig, einfach krasse Arbeit, sowas sehr von der Kirche abhängig, von einem Lehnsherr, je nachdem, was man für einen Stand hatte.
Ich glaube, es kommt sehr auf die Geburt drauf an.
Genau, also welchem Stand man war, welchen Beruf man ausgeübt hat, und ich glaube, es konnte schon auch zu ganz großen Teilen richtig, richtig schrecklich sein und richtig hart.
Zu den meisten heftig. Teilen wahrscheinlich richtig, richtig schrecklich.
Das, glaube ich, würde ich nicht machen wollen.
Ja.
Also was ich mir irgendwie dachte, was mir vorhin sofort gekommen ist, es ist zwar nicht so lange her jetzt, aber das wären so die 20er Jahre. Fände ich irgendwie einfach interessant, ja. so eine Zeit nach einem großen Krieg.
Also
im Ersten Weltkrieg.
Genau, was ist das Faszinierende? Die
und ich glaube, dieser Aufbruch. Ich glaube, dieses zum ersten Mal nach langer Zeit sich also auch aufbegehren, eine Generation, eine junge Generation begehrt auf gegen die Eltern, gegen die Patriarchen, gegen die Schule, gegen diesen starken Militarismus. Mhm. Dann ist dieser Krieg, dann sind alle völlig so desillusioniert und dann kommt diese Phase von so, wow, zum ersten Mal haben wir so ein bisschen Glamour und Tanz und es kommen neue Leute rein und es ist irgendwie Aufbruch und wild und man tanzt und man trinkt und man geht auf feiern. Mhm. Und das dachte ich gerade vorhin zum ersten Mal, das fand ich irgendwie voll spannend.
Das heißt, diese Stimmung, dieses Gefühl diese, wieder diese nochmal. Diese
Stimmung, weil wir die, glaube ich, einfach, weil wir das nicht so nachvollziehen können, die es vielleicht nur geben kann, wenn einfach eine große, sehr große Krise davor war.
Wenn der Einbruch da war, ja.
Und dann da so ein großer Umbruch war. Und da dachte ich zuerst dran, ich fände das irgendwie ganz spannend in so einer Phase, wo man beides miterlebt hat vielleicht sogar. Also wenn man eben aus dem Krieg kommt und aus so einer harten, kalten Zeit und dann aber ja, umso mehr sich freut und so ausbricht,
fand Start ich geil. Mit.
Das fand ich irgendwie nicht irgendwie
gerade. Die 20er Jahre, gibt's einen bestimmten Ort in den 20er Jahren, wo du sagst, der wär's? Also ist es Deutschland?
Ja, ich habe schon
auch
so ein bisschen gedacht, oder? War das schon auch bald in Berlin, oder? Ich war doch in den 20er Jahren.
Ja,
das also ist sowas, ich habe dann sofort schon Berlin, glaube ich, ein bisschen im Kopf.
Also schon Deutschland. Also
schon Deutschland.
Das Erleben und, hier.
Ja, das kam mir sofort in den Sinn. Ja, dann habe ich auch genau also eigentlich aus dem gleichen Grund so 68er gedacht, weil ich es mir auch, glaube ich, witzig fände.
Aber es ist spannend, weil das ist lustig, so weil es meine Frage gar nicht, ich hatte als ich mir die Frage überlegt habe, gar nicht drüber nachgedacht, dass du sowas Nahes nimmst. Ich habe gedacht, geht um sowas.
Hast du so völlig oder so
völlig
fremde Zeit.
Deswegen ist es amüsant gerade, es ist total spannend nachzudenken, ja. Weil ich überlege, in der Frage steckt ja ein bisschen drin, wie sind die Lebensumstände, kann man sich's überhaupt vorstellen? Das hattest du ja schon, beim Mittelalter geht gar nicht, ja, weil.
Glaub, das ist ganz schwierig.
Aber dann hat's ja irgendwas mit einem Gefühl anscheinend zu tun, was jetzt halt nicht mehr da ist. Zum Beispiel in den 20er Jahren eben diese Aufbruchsstimmung.
Mhm.
Oder in den 68er Jahren. Das hat ja was mit etwas, was jetzt halt nicht ist, aber was spannend wäre zu erfahren. Finde ich interessant. Da kam ich gar nicht drauf. Ich war viel mehr in
warst
sowas
du,
wie.
Warst du wahrscheinlich ganz, ganz woanders.
Ja, ich war, beim ersten Gedanken war das so irgendwie in Richtung, in einer Welt leben, wo es noch was zu entdecken gibt, so, in Go West in Amerika oder sowas mitzubekommen, mit Planwagen einfach in die Pampa zu fahren, weil man nicht weiß, was einen erwartet, weil noch niemand da war. So.
Ja.
Also mir ist keinen, den man fragen kann, weil die halt eine andere Sprache sprechen, beziehungsweise man sie nicht versteht oder nicht kennt oder so. Oder einfach in ein Schiff steigt und mal losfährt und guckt, was passiert.
Diese Zeit,
aber das sind ja viele Zeiten, wo quasi einfach noch nicht zu Ende entdeckt wurde.
Ja.
Dieses Gefühl, das glaube ich, wo ich interessant. Aber ob es sich da lohnt zu lieben und ob es Spaß macht, da zu leben, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Das ist natürlich richtig. Das ist so.
Das ist auch eine schöne Antwort eigentlich.
Zeiten,
in denen sich noch wirklich was entdecken lässt.
Als es sich noch lohnt.
Du bist auch ein richtiger Entdecker, finde ich.
Ich bin Entdecker.
Du kannst auch.
Dachdecker, Entdecker.
Du könntest auch auf dem Planwagen sitzen, finde ich. Ich glaube, ein Kind hinten drin und du.
Nicht so richtig, weil die Planwagentypen sind für mich immer die mit diesem Bart außenrum. Einmal diesen Quaker-Bart oder diesen Mormonen-Bart. Und den kriege ich nicht. Deswegen, ich bin nicht so ganz der Planwagentyp. Ich habe zu wenig Bart für Planwagen, glaube ich. Ich bin eher der.
Boah, ich denke total an No Country for Old Men gerade. Und so. Ja. Daniel Day-Lewis. So krass. Und dann, genau, arbeitest du auf so einer Ölplan, also musst du so Öl zutage fördern.
Das Spannende an der Zeit finde ich nämlich dieses, es ist eben nicht wie im Mittelalter so, dass die Lebensumstände ganz, ganz schlimm sind. Die sind es auch nicht berauschend, aber so, ich sag mal 1850 oder sowas im Mittleren Westen von Amerika, da war noch viel zu entdecken, aber da war auch irgendwie viel Spannendes dabei und du hast dieses Kleinteilige, dass du dein eigenes so machst für dich und dort aufbaust und das kann möglich sein, klar kann auch sein, dass irgendjemand dich abfackelt und umbringt sofort im nächsten Moment, das weißt du da nicht, das ist die negative Seite, aber es ist halt noch die Möglichkeit da, so das Gefühl, ich bin nämlich jetzt halt so ein bisschen mehr, da ist irgendwie das so, da hat man das im Garten vielleicht, oh, ich bastel mir ein klein bisschen Beet.
Mhm. So. Stimmt, im Kleinen ist man doch noch, kann man auch so ein Decker sein.
Genau, aber das ist wirklich so ein Kleinen.
Aber im Großen ist wahrscheinlich schon so viele Erde eigentlich entdeckt.
Da ist dann dein Marsflug. Vielleicht müssen wir doch in die Zukunft.
Ja.
Vielleicht müssen wir mit dem ersten Raumschiff starten. Ich weiß nicht, ob es Spaß macht.
Ja.
Ich bin auch gar nicht so unzufrieden jetzt. Aber
ich auch nicht.
Das heißt, wir würden uns aber nicht treffen.
Wir würden uns nicht treffen
wahrscheinlich.
Ja. Andererseits, vielleicht, es passt ja gar zusammen. Das ist vielleicht eine Zeit, in der man was entdecken kann. Und gleichzeitig ist es eine Aufbruchstimmung. Und bei mir ist es ja nicht, also es muss ja nicht. Es gab ja noch andere Zeiten.
Findest also, du die 20er Jahre auch spannend, weil du jetzt halt doch weißt, dass in den 20er Jahren quasi diese Stimmung und der Grundstein gelegt wurde in die nächste Katastrophe hinein. Frage, also weil, wenn das genau so gelebt wird, wie es damals gelebt wurde, hat es ja irgendwie dahin geführt.
Ja.
Das heißt, diese Stimmung war ja zumindest nachhaltig nicht sinnvoll. Ja. Oder ich weiß nicht, ob es an der lag. Ja. Das bestimmt nicht, aber dieses Gefühl ist ja, man weiß, es geht wieder runter. So.
Ja,
das sind nur 20 Jahre, nicht mal. Voll, das
ist eine sehr gute,
das ist eine kurze
auch
Zeit.
Ich gedacht, auch natürlich für uns. Auch so eine vorbereitende Zeit war für die NS-Zeit und für, also politisch auch ganz.
Und das ging ja dann doch relativ schnell los.
Extrem schnell los, ja. Nach den 20 Jahren auch. Aber auch das, also die Frage ist natürlich, klar, man sagt es für immer, aber ich finde es schon, ich finde es wahnsinnig interessant zu belegen, wie hat man da reagiert, wie hat man das verstanden, diese verschiedenen Lage, hätte man sich auch
Vielleicht müssen wir die Einschränkung machen, für immer, aber man weiß nicht mehr, wie es wird.
Ja, das ist gut.
Jetzt halt wüsstest du es noch und du kannst erleben, ach, ich gehe es trotzdem ein. Aber wenn du dann da bist, du hast keine Ahnung mehr, was kommt.
Das ist, okay, das
du kannst es nicht beeinflussen, du kannst Hitler nicht umbringen, weil du weißt nicht, dass er es wird. So,
ja, das ist eine gute Sache.
Ja.
Ja. Und da finde ich es nämlich schon auch, also einfach crazy. Das ist quasi alles dabei, also es ist halt die Vorbereitung auf eine Katastrophe, man kommt aus einer Katastrophe und feiert kurz mal durchschnaufen.
Was spannend daran ist, ich war bei der Oma meiner Freundin zu Besuch und die ist Kind der 20er Jahre, also die war, glaube ich, was wird die geboren sein? 30, glaube ich. Die wird 90 Jahre, 1930 ist sie geboren. Aber da, wenn die Geschichten quasi aus der Zeit erzählt, die in Schlesien aufgewachsen ist, das ist schon spannend, weil man es ganz schwierig aus der heutigen Welt begreift, wie Leben quasi stattfand. Also wenn wir irgendwie wie ein Arbeitsalltag, wie ein Kinderalltag stattfand und das sozusagen in dieser Zeit zwischen 30 und 40, also eben die Geschichten sind irgendwie so 34, 35, so im Kinderalter, wie man da existiert, und das ist schon spannend. Es ist nicht schlecht, das ist gar nicht diese, ich weiß nicht was, ich hatte davor wenig Bilder im Kopf dazu, man hat irgendwie diese Kriegszeit und kaputt und alles sowas im Kopf, aber dass da ja quasi auch normales, gutes Leben stattfand irgendwie davor und danach dann auch, so gut es halt ging. Das ist nur aus der heutigen Sicht manchmal schräg zu sehen. Ich weiß, deswegen, ich glaube, ich kann es mir schon gut vorstellen, dass man da auch leben kann gut.
Wer oder ist
gut, aber dass man da leben kann.
Spannend. Und es gibt ja auch schöne Geschichten, oder es gibt sicher irgendwie auch Alltag.
Ich hoffe, dass du der bist, der auch tanzen darf.
Bitte. Ja. Ich stelle mir schon auch so ein bisschen vor, wie in dieser Serie. Und da war ja auch beides, also das Bild ist schon in meinem Kopf.
Babylon,
das ist einfach, genau, zugleich ist es eine Zeit, in der man viel ausgehen kann und sich auch ausprobieren kann. Und das ist eine Zeit, ist aber auch in der man ganz schön gebeutelt ist und in der gerade einfach Prozesse anfangen, die man nicht hat vorhersehen können.
So, jetzt befinden wir uns in den 20ern des 20. Jahrhunderts. Ja. Vielleicht gibt es ja jetzt ganz viele Partys, wo man sich so kleidet, extra sozusagen unter dem Motto, und du kannst zumindest dieses Leben nochmal.
Ich war letztes Jahr auch auf einer 20er Jahre Party. Ja, also war nett, aber ich glaube, er hätte es noch mehr leben können.
Ja.
Muss man schon auch einiges dafür tun.
Man braucht den kaputten Spirit ein bisschen.
Absolut.
Ja.
Schöne Frage.
Dankeschön.
Sehr schön. Ja,
hab mich gefreut, das von dir zu hören.
Okay, pass auf, ein ganz anderes Thema.
Ja.
Ich habe mich weiß auch nicht genau, wie das jetzt so kam, in den letzten Wochen ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Überwachung. Europaweit, aber auch weltweit. Ich glaube, es hat ein bisschen angefangen als es so rauskam mit den Uiguren in China und diesen Lagern.
Uiguren, weiß ich, was du von mir willst. Ich habe vorhin den Begriff immer nicht verstanden. Ah. Ich habe gedacht, es ging um irgendeinen bizarren Überwachungsapparat der Uiguren.
Uiguren.
Nee, diese,
muslimische Minderheit in China und wo rauskam, dass es Lager gibt und dass sie überhaupt extrem überwacht werden, jeder Schritt überwacht wird. Und das ist aber auch in Europa und insbesondere in Großbritannien, in England, einfach eine extreme Dichte an Kameras gibt.
Ja.
Und da habe ich einen Artikel gelesen in der SZ letztens, wo es eben hieß, es ist einfach krass, dass vielleicht könnte jeder sechste Mensch dort hätte eine eigene Kamera für sich, weil sowieso viele einfach in den letzten 5 Jahren so viel aufgestockt an Kameras. Und
Big Brothers.
Ja. Das ist ja bei uns auch schon so ein bisschen anfängt. Und wenn man natürlich die Frage stellen kann, inwieweit ist das sinnvoll oder was ist daran gefährlich, wenn der Staat so, inwieweit kann man als unbescholtener Bürger dann in so ein Fadenkreuz geraten oder überhaupt einfach Privatsphäre, Intimsphäre
Das ist die Frage einbüßen. An mich.
Nee, dann in dem Artikel ging es dann darum, dass es mittlerweile verschiedene Methoden, Möglichkeiten schon gibt oder daran geforscht wird, um diese Kameras zu täuschen, um sie so einen, kleinen Hort an Privatsphäre zu behalten. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob das der offizielle Begriff ist, aber ich glaube, für allgemein dafür wurde der Begriff Obfuskation, Vernebelung.
Obfuskation. Okay, dann habe ich den Begriff doch nicht verstanden, ja. Das war der Begriff.
Genau. Obfuskation. Verwendet und das kann...
Ich schreibe mal den Obfus. Obfuskation. Mhm. Noch nie gehört davon.
Das kann, spannend. Das kann sich auf ganz verschiedene Bereiche beziehen. Also es kann einerseits sich auf einen selbst beziehen, also dass man versucht, dass die Kameras einen nicht erkennen. Mhm. Also dass der Algorithmus nicht erkennt, dass du bist, indem man Kleidung anzieht, die den Algorithmus verwirrt. Das heißt, es kann entweder verschiedene crazy Muster sein oder auch andere Gesichter.
Diese freaky Latex-Masken, mit denen sie jetzt immer die Banken überfallen.
Genau. Mhm. Und dadurch wird man eben, oder genau, das habe ich auch schon, das heißt irgendwie Adversarial Fashion.
Mhm.
Na, auch ganz geil. Oder Hyperface auch. Und das ist eine Sache, dass man sich eben tarnt, indem man sich anzieht. Da gibt es auch, glaube ich, einen eigenen Markt schon dafür.
Ja.
Das zweite ist, was ich auch eigentlich fast noch witziger finde, es gibt mittlerweile schon Programme und Apps, die auch einfach willkürlich dein Webverhalten, Internetverhalten einfach durcheinander bringen, verwirren. Zum Beispiel, dass sie unsinnige Fragen bei Google eingeben, dass geil, man nicht weiß, was du gerne wissen würdest.
Ja, das ist schön sowas.
Dass sie zum Beispiel, was habe ich noch gesagt, was auch witzig war, genau, dass man willkürliche Emojis einfach sendet, um so Emotionen auch so vorzutäuschen,
die überhaupt nicht
da sind. Und das ist ja einfach richtig, also witzig und eine nette Idee. Das sind also Apps und Programme. Eine Frage jetzt an dich, Lukas.
Vernebelt auf jeden Fall.
Was hältst du von Obfuskation? Und gibt es ein Programm, wo du sagst, boah, geil, das würde ich mir sofort holen? Oder sagst du, nee, das finde ich irgendwie komisch und würdest du dir auch so einen Pulli vielleicht zulegen?
Der mich quasi vernebelt
von den Kameras. Der dich vernebelt von den Kameras. Oder bist du, sagst du da eher, ach, ich bin da gar nicht so vielleicht auch in Sorge, weil hat auch was Gutes für sich, diese Überwachung.
Boah, das ist eine super vielschichtige Frage, weil ich glaube, wir können das, oder was heißt wir können, wir wissen vielleicht, aber wir wollen es noch nicht wissen, was damit alles passiert, weil wenn du überlegst, all die Fotos, die jetzt gerade sind, die sind ja noch nicht gut auslesbar. Schon ein bisschen, aber noch nicht so richtig gut. De facto bin ich auf tausenden von Fotos drauf, ohne es zu wissen, weil ich im Hintergrund irgendwo bin.
Ja.
Und wenn man die sinnvoll ausliest mit, wo ist das, dann kann man wahrscheinlich in 10 Jahren oder so, wenn das halt automatisch ausgelesen wird von Facebook oder was auch immer dann ist, wird aus allen Fotos, wo ich nur im Hintergrund drauf bin, sofort ein Bewegungsprofil erstellt. Das geht ja relativ einfach dann wahrscheinlich. Also es geht einfach. Und deswegen so, ich glaube, viel können wir noch nicht abschätzen, was da eigentlich auf uns zukommt. Ich bin da sehr zwiegespalten, weil einerseits gebe ich sehr viel von mir preis. Ich bin jemand, der mal eine Wohnung mit Alexas ausstattet und ein Smart Home in der Hinsicht hat, der es auch schätzt, dass Google quasi meine Bewegung trackt und weiß, wo quasi meine Wege sind und sie deswegen verbessert oder auch nicht. Das sind Dinge, die ich andererseits auch total, die gewinnbringend sind. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, immer, was passiert mit diesen Daten und wie werden die eingesetzt. Und Stand jetzt ist es viel für Kommerz und Kapitalismus, zumindest in meiner Welt, weil ich nicht bedroht oder verfolgt bin. Wenn ich bedroht oder verfolgt wäre, dann wäre das eine ganz andere Komponente, weil dann wäre das quasi lebensbedrohend, weil die Leute es wissen würden.
Ja.
So ist es, okay, sie machen zielgerichtete Werbung oder sie versuchen mich mehr zu manipulieren, was ich kaufe oder wie ich fahre oder was ich tue. Da habe ich einen Einfluss drauf so. Deswegen ist es für mich noch ein quasi ein Spiel, das packt man im Teufel so ein bisschen. Man weiß, es ist nicht ganz richtig, aber es unterstützt einen auch, das ist so ein bisschen Seele verkaufen für ein besseres, aber der Teufel weiß noch nicht, dass ich meine Seele einfach wieder zurückklaue, indem ich sie einfach nicht nutze oder so. Das ist halt deswegen ist es ganz, ganz, ganz knifflig, finde ich, zu beantworten.
Ja.
Was ich grundsätzlich sehr amüsant und richtig finde, sind diese Apps, die einfach random irgendwelche Sachen eintippen. Weil ich schätze es zum Beispiel und ich finde es richtig, dass möglichst, also ein ganz einfaches Tool ist ja auch, dass mehrere Leute die gleichen Accounts nutzen, die gleichen Sachen nutzen und dadurch sich Werbung kaputt macht. Also das sieht man bei uns zu Hause manchmal, weil diese so zum Beispiel so Werbungen, die automatisch aufploppen auf irgendwelchen Webseiten, ja davon gesteuert sind, was hier so im Haus passiert.
Mhm.
Über zum Beispiel Alexa oder sowas, aber das ist halt völlig random mittlerweile, weil wir halt zu zweit beziehungsweise noch mehreren manchmal über diese Sachen darauf zugreifen. Also wenn ich habe letztens Alexa gesagt, sie soll mir Musik abspielen, das hat sie dann auch gemacht. So, jetzt passiert es wahrscheinlich im Hintergrund gleich. Und es waren Grammophon-Lieder. Hier habe ich eine Playlist, die ihnen wahrscheinlich gefällt. Grammophon-Lieder. Und in der Logik habe ich anscheinend diesen Algorithmus schon so kaputt gemacht, dass er mir Grammophonlieder vorschlägt.
Aber das muss ja wohl irgendwer mal vielleicht.
Ich glaube, es ist die Kombination, weil wir gerade manchmal Kinderlieder anhören. Ja, okay. Das ist dieses Kindermäßige. Es ist aber auch die Kombination, dass wir vielleicht mal eigentlich habe ich keine, vielleicht Klassik lustig durch Charlie Gonzales gesucht haben. Ja, so, das ist so die Mischung. Zum Verwirren benutze ich ab und zu, um zu ärgern, mache ich nochmal Death Metal an. Vielleicht verwirrt das auch nochmal oben drauf. Mhm. Also ich weiß nicht, wo es herkommt. Auf jeden Fall ist Trendempfehlung von Alexa musikalisch für mich alte Grammophonlieder. Dann wird anscheinend Grammophon abgemikrofont und mir vorgespielt.
Aber das hat mich auch interessiert, wenn du so Geräte hier im Haus hast und das auch viele auch erzählen, gar nicht mal in Bezug auf Alexa, sondern auch einfach nur Smartphones. Und das habe ich davor noch nicht gewusst, habe jetzt ein paar Mal eben schon gehört, dass diese Geräte auch, wenn man Sachen sagt, das zum Teil aufnehmen und dann personalisierte Werbung
auf jeden Fall
schicken. Also sie hören mit.
Ja, ja.
Auch wenn man nichts eingibt. Also es ist.
Hast du doch dein Handy.
Schon, oder? Ist schon beim Handy auch so.
Das ist schon auch doch. Ich weiß nicht, wie sehr du es ausstellen kannst am Handy, aber ich bin nicht genug in der Tech-Szene verdrahtet, um zu wissen, was wirklich gerade da der Zustand ist. Es war auf jeden Fall eine Zeit lang so. Ich glaube, es ist auch immer noch so, dass quasi das, was gesprochen ist, ja auch verarbeitet werden kann. Verarbeitet werden muss, weil die Geräte immer im Wartezustand sind und deswegen dafür auch für Werbung benutzt wird. Ich glaube, man kann vieles ausstellen und limitieren, quasi das nicht ist. Aber dass zum Beispiel ein Handy das genauso macht wie ein Alexa, ist auf jeden Fall so. Krass. Grundsätzlich ist ja die Fähigkeiten, die sind ja da sogar eher noch mehr, weil sie direkt mit Internet verbunden sind und mehr noch Daten abgreifen. Handy ist auch an dem Punkt fast der gefährlichste Punkt, weil da hast du Passwörter drin, da hast du personenbezogene Daten. Und wo es jetzt eben gerade schwierig wird, sieht man ja, ist ja, wenn jetzt zum Beispiel was super komfortabel ist, aber diese ganzen Gesundheitsdaten auch digital dann passieren, weil wenn das nicht sauber abgesichert ist, dann ist das halt kombiniert mit Werbedaten und dann auch kombiniert mit, also eine Schufa zeigt, wie es bei Bezahlung funktioniert, eine Gesundheitsdate wird dann vielleicht zeigen, wie du deine nächste Versicherung bekommst. Also da sind schon knifflige Themen drin. Und da ist Verschleierung auf jeden Fall erlaubt, beziehungsweise gut, wenn nicht sogar angebracht. So würde ich es behaupten. Ob man es muss, weiß ich nicht. Aber
weiß es auch nicht.
Aber schlecht ist es nicht. Also ich glaube, je mehr man sowas benutzt, desto besser ist es. Weil zumindest von der personalisierten Werbung hat man relativ wenig Nutzen, sage ich mal. Ich finde so Ortserkennung oder sowas, da kann man irgendwie schon mehr drüber reden. Das macht manchmal total Sinn. Also mal gucken, wie war was oder wo ist was. Guck dir bloß mal in deinem Handy die Zugriffe, also welchen Apps du was zum Zugreifen erlaubst, an. Und dann kannst du dich schon fragen, warum brauchen manche dies, warum brauchen manche das und erlaube ich es ihnen immer oder nicht? Da wird ja oft ja auch besser, die das mehr verbietet und so, aber also wenn ich Uigure wäre, würde ich sowas wenig benutzen. Gar nicht benutzen. So. Ich glaube, da redet man
aus der Uigure.
Ja, da redet man aus der meiner Position heraus, glaube ich, geht es, aber es ist sonst schwierig.
Ja, voll, das finde ich recht. Ja. Du hast in dem Sinne recht, dass man wahrscheinlich wirklich heutzutage, man weiß ungefähr auch, was passiert und ist ja nicht in so einem Risiko, also wahnsinnigen Risiko ausgeliefert, keinem Lebensrisiko, keinem bedrohlichen. Man weiß, okay, die bieten mir jetzt ein paar Sachen an, ich kann aber auch immer sagen, nee.
Jetzt lass mal uns in 5 Jahren zu einer terroristischen Vereinigung werden. Die wissen sofort automatisch alles, alle unsere Rückzugsorte, die wir kennen in unserem Leben, alle unsere Familienzugehörigen, Freundeszugehörigkeiten, wir sind viel leichter auslesbar, als es früher quasi war an Daten. Das ist ja, unsere Gesellschaft wird dystopisch und wir sind Rebellen auf einmal und damit nicht mehr akzeptiert, dann haben wir ein Problem mit diesen Daten. Die machen uns dann angreifbar.
Ja.
Das kann ja alles passieren, das kann auch 10, 15 Jahren passieren.
Klar.
Und eben diese Foto-Zurückverfolgbarkeit, die ist, glaube ich, dramatisch. Also ich weiß noch, dass es war ein Batman-Film, glaube ich, im zweiten von Christopher Nolan, ja, ich glaube bei Dark Knight war das, wo er dieses System erfunden hat, dass alle Handys so einen Ultraschall aussenden und man dadurch die Umgebung scannt und dann sieht er quasi einen 3D-Scan von jedem Ort, weil jedes Handy quasi angezapft ist und diesen Ultraschall-Scan aussendet, was jetzt hat ein bisschen irrational im ersten Moment ist, aber so ganz unwahrscheinlich ist er sowas, also
auch nicht.
Jede Kamera ist irgendwie erfassbar und schlecht abgesichert, die meisten. Und dann kannst du auf viele Kameras zugreifen und vieles anschauen. Wenn mal die Tracking-Software gut genug ist und auf alle Kameras einfach automatisch zugreift, dann, wenn der Algorithmus gut genug ist, dann geht das flott, dass die wissen, wo du bist. So.
Ja.
Das weiß man ja, ich weiß nicht, wie viel. Das will ich gerade. 1, 2. 3 Kameras sind wahrscheinlich gerade auf uns gerichtet. So. Könnte man zumindest schon mal von 3 Seiten aus beobachten. Und das wird groß bemerken.
Stimmt, ja.
Und da hilft auch dieses lustige, ich klebe meine Laptop-Kamera ab. Hilft dann nur begrenzt, weil das ist ja nur ein Teil. Das hilft vielleicht, um die Passwörter nicht auszulesen, weil die dann ein bisschen schwieriger zu sehen sind. Aber das sind genug andere Kameras.
Ja, es macht zu gleichen Teilen Angst und.
Haben die denn ein cooles Muster, die Pullis?
Die haben ein lustiges Muster.
Ist es so ein bisschen wie das Muster, was wir uns mal angeschaut haben von dem Demenzkranken? Sowas, wo man glaubt, was zu erkennen, aber da ist nicht.
Dieses Zimmer, weißt du?
Ja, dieses Zimmer.
Das war so crazy.
Das wäre ziemlich geil, davon einen Pulli zu haben, wo die Leute glauben, was zu sehen, aber da ist eigentlich nichts drauf. Man verwirrt komplett. Den würde ich sehr gerne anziehen übrigens. Hätte ich große Lust darauf. Hast du die Namen von den Apps? Also können wir das mal als Empfehlung mal angucken?
Ja, also die Emoji-App heißt Gorando.
Gorando?
Gorando. Und die andere mit den Suchmaschinen, den unsinnigen Fragen, heißt Trackmeno.
Trackmeno und Gorando. Spannend. Ich glaube, was man auf jeden Fall mal tun kann, ja, das ist so ein bisschen, ja, okay, da sind einfach ganz viele Gesichter drauf für den Algorithmus. Finde ich schön. Einfach mal Hyperface-Mode eingeben bei Google oder einer Suchmaschine deines Vertrauens, am besten über einen VPN-Torrent gesucht, weil sonst wissen sie, dass du das hast. Dann wird sofort rausgerechnet bei dir. Spannend.
Ja, ist schon crazy. Wahnsinn. Ich bin vor allem gespannt, ob und wann das Menschen anziehen. Ob das ein Trend wird, vielleicht in 10 Jahren, 5 Jahren,
dass man das
2 Jahren, dass man das macht.
Mhm.
Oder und dann auch vielleicht sofort verboten wird.
Ich tippe drauf, dass das, also vielleicht Einzelne machen, weil Einzelne kümmern sich ja jetzt schon sehr um diese Datensicherheit.
Ja.
Aber bevor das einen großen gesellschaftlichen Umsturz bringt, dass die Leute darauf achten, da ist es dann meistens schon zu spät, glaube ich.
Mhm.
Weil dann sind all diese Daten eigentlich schon da, die wichtig sind. Also weil der erste riesengroße Vorfall ist, wo eben jemand wegen Gesundheitsdaten genau im richtigen Moment vom Auto überfahren wurde, dem automatischen, damit die richtige Leber am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt ist, weil der reiche Mensch halt gerade eine OP brauchte. Bis das mal rausgekommen ist und passiert ist, da dauert es noch und dann ist es, glaube ich, vorbei. Nutzt mal mehr VPN-Torrents, das ist immer eine gute Sache. Hilft auch, um alles zu schauen. Und nutzt mal mehr Gorando und Trackmeno. Finde ich gute Tipps. Klingt lustig.
Ja, soweit zu meiner.
Die Latexmaskengeschichte, die ist, glaube ich, schwierig, weil da wird man schnell eher mit Bankräubern und sowas anfangen. Das ist gerade
lieber
eher,
nicht machen.
Das sollte man gerade noch nicht machen. Das kommt dann. Das wird dann, wenn der Umsturz kommt, dann werden wir Latexmasken verteilen. Achtet auf die Menschen, Latexmasken verteilen.
Mit unseren Logos. Apropos. Auch jetzt in unserem Fanshop.
Nein. Ich glaube, die Leute sind noch verwirrt.
Ja.
Weil es sind ja nur 2 Logos online, ein helles und ein dunkles. Und bei dem hellen zeigt er, glaube ich, nur ein Frauent-T-Shirt als Vorschau an. Und beim dunklen Logo ein Männer-Pulli. Und man glaubt, es gibt nur diese beiden Produkte, bis man draufklickt dann. Weil das ist sozusagen, da steht dann Frauent-T-Shirt, nicht helles Logo oder so. Sondern da steht quasi das einzelne Produkt, wo es drauf ist. Wenn man aber auf das Logo draufklickt, das hell, dann siehst du alle Produkte, die man nutzen kann. Viel mehr nämlich. Also falls daran liegt, probiert's mal.
Das sag ich mal.
Flugmodus! Da sind wir. Schau, wir werden überwacht. Die CIA hat gerade Witterung aufgenommen, wird uns die nächste Frage sehr interessiert verfolgen. Felix.
Ja.
Was ist für dich Heimat?
Ja. Vielen Dank für diese Frage. Heimat.
Das klingt irgendwie so blödsinnig, aber ich habe da mir schon lange Gedanken oder habe oft schon Gedanken drüber gemacht, weil das so ein,
ich habe auch schon
einerseits so ein schwammiger Begriff, aber irgendwie auch der ist ein bisschen manchmal in meinem Kopf verrufen durch den Patriotismus, genau, der manchmal negativ ausgelebt ist und Nationalismus.
Ich finde es eine gute Frage und man möchte Heimat? man möchte denken, die wurde doch in den letzten 10 Jahren, 5 Jahren wahrscheinlich eher erst in den letzten 5 Jahren so oft gestellt und überall und in der Schule und
vor 15 Jahren wurde sie noch am Hindukusch verteidigt.
Das stimmt. Unsere Heimat am Hindukusch, ja, du hast recht. Aber und wurde auch so, dieser Begriff wurde auch vielleicht ein bisschen verzerrt oder in eine Richtung, ja genau, Heimat mit Nation gleichgesetzt oder mit genau Patriotismus. Ja.
Deswegen, was
auf jeden Fall,
was ist für dich
genau, was ich Heimat? Jetzt, was ich auf jeden Fall nicht so gleichsetzen würde, also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, Heimat ist Nation, also Heimat ist Deutschland. Und doch kann ich auch nicht ganz sagen, Heimat ist da, wo meine Freunde sind. Zumindest kann ich das, könnte es noch nicht sagen, weil ich glaube, ich habe noch nicht so viel woanders gelebt, so lange Zeit, um zu sagen, da habe ich mir so einen Freundeskreis aufgebaut oder so eine heimatliche Atmosphäre aufgebaut, dass ich sagen könnte, das war für mich genau Heimat, auch wie es hier in München Heimat ist. Mhm. Deswegen wäre es vielleicht so eine Mischung aus beiden. Auf jeden Fall ist eine Heimat ist für mich irgendwie ein Gefühl von Geborgenheit, auch von Verbundenheit mit Orten, mit Menschen, mit Erinnerungen. Und das ist einfach halt schon viel hier, viel München. Es sind viele Orte, die ich, wo, also auch wenn ich hier durch die Straßen laufe, viel und denke mir, ah, krass, da habe ich was erlebt, da war was, da war noch irgendwas. Und das ist schon auch ein Gefühl von Heimat, finde ich. Und auch wenn man, ich war schon auch ein bisschen weg mal und dann kommt man zurück und dann ist es einfach ein anderes Gefühl, in München anzukommen am Hauptbahnhof als jetzt in Hamburg. Das ist einfach anders.
Das ist deine Stadt.
Das ist einfach schon eher meine Stadt und das ist schon ein Heimatgefühl. Aber ich, wie gesagt, ich könnte jetzt nicht sagen, das muss jetzt mein Leben lang so sein. Es könnte wirklich sein, dass ich nochmal weggehe und dort, sich sowas einstellt. Und dann könnte ich vielleicht sogar sagen, ich habe 2 Heimaten.
Ja, du würdest quasi,
also
aber das ist die Frage, würdest du dann austauschen, wäre es dann eine neue Heimat oder wärst du dann mehrere Heimaten? Oder bleibt deine Heimat dort und du bist an einem neuen Ort?
Das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall das nicht weggehen wird hier.
Ja.
Also dafür bin ich einfach zu lange schon hier und habe schon, spannend wäre es bei jemandem, ich habe einen guten Freund von mir, der seit Jahren in Asien lebt und immer an Weihnachten nur nach München kommt.
Was dann Heimat?
Ob der sagt, das ist ja interessant.
Fliege die Heimat.
Ob der sagt, das ist für mich immer Heimat und das andere ist immer für mich irgendwie Arbeit oder auch schön, aber das ist für mich nie Heimat. Oder ob der sagt, ja mei, das ist für mich auch immer Heimat, der zieht alle 2 Jahre um. Aber ich würde, glaube ich, es wird immer hier bleiben. Und es könnte sein, dass ich eine zweite Heimat aufbaue. So.
Hast du das vielleicht ist das ein bisschen, das würde mich jetzt daran interessieren, hast du einen Ort, der Heimat genau ist? Also bist du zum Beispiel an einem Kindheitsort aufgewachsen, der immer der gleiche war, wo du sagst, wenn ich durch dieses Tor, durch diese Haustür trete, dann ist dort für mich Heimat? Hast du so einen Moment? Gibt's so etwas? Weil, das hatte ich mal in einer spannenden Diskussion, wie unterschiedlich das ist. Es gab da irgendwie Leute, für die war der Baum in ihrem Garten war für sie Heimat, weil die quasi immer, seit sie geboren sind, in diesem Haus leben und jetzt halt mit 20, 25 ausgezogen sind.
Ja.
Und deswegen, auch wenn sie jetzt ausgezogen sind, ist trotzdem dieser Baum mit diesem Ort Heimat, weil sie da immer gelebt haben. So. Hast du sowas?
Also in der Form. Also das Einzige, was mir da in den Sinn kommt, und das ist witzigerweise ein Ort, der ist gar nicht in München.
Ja, aber das könnte ja sein. Muss ja nicht dein Wohnort sein. Ist
eben dieser Ort, den ich vorhin erwähnt habe, wo wir dieses Jahr auch noch hinfahren werden. Ding. Und das ist für mich schon auch so ein Heimatsort. Ja. Also da haben wir einfach so ein Gartengrundstück draußen mit einer Hütte. Und da war ich als Kind, als Kleinkind ganz früh, da war meine Mutter schon als kleines Kind. Und da ist ganz viel
Familienort.
Quasi. So ein Familienort. So ein Heimatgefühl, obwohl es lustigerweise nicht in der Stadt ist, wo ich mich zu Hause fühle. Aber da würde ich am ersten sagen, da habe ich immer das Gefühl, schön, das ist so ein wohliges Gefühl, ich bin angekommen wieder. Das habe ich, das stimmt, das habe ich, glaube ich, in keinem Haus, in keinem Garten, in keinem Stadtteil hier.
Ja, ich glaube, dieses Gefühl ist ja was Besonderes, das kannst du, weil du gemeint hast, das liegt nicht nur an den Freunden, das ist ja, hat ja was Ortsgebundenes, auch dieser, vielleicht gibt es verschiedene Begriffe von Heimat da ja auch, weil ich glaube auch, dass sowas sind, so ein Gefühl, diesen Ort, den kenne ich und den, der ist meins und den bin ich vertraut.
Und der ändert sich auch in gewisser Weise auch nicht. Das ist irgendwie, das ist auch
zeitlos.
Auch irgendwie, genau, das ist zeitlos, ja.
Gibt dadurch auch Sicherheit.
Ja. Er ist zeitlos und er ist mit ganz
viel. Das ist deine konservative Ader.
Viel, ja, genau, das ist meine konservative Ader.
Ja, haben Sie gefunden? Folge 22 so, haben Sie gefunden, ausgegraben.
Ebersbachers konservative Ader. Wäre auch ein schöner Titel eigentlich. Aber jetzt ist er schon weg, scheiße. Wie ist das bei dir?
Ja, ich komme deswegen immer drauf, weil ich diesen Ort zumindest nicht so klar habe. Ich bin sehr oft umgezogen als Kind schon. Also ich glaube, es ist meine siebte Wohnung jetzt oder sowas, also mein achter Ort, wo ich jetzt wohne in meinem Leben. Und ich glaube, bis ich erwachsen wurde, bis ich 18 wurde, habe ich an 1, 2, 3, 4, 5 Orten gewohnt, mit noch gewechselt, manchmal in der Woche so, von einem Elternteil zum anderen Elternteil. Und deswegen ist dieser Ort für mich nicht so präsent. Ich habe keinen Ort, wo ich sage, dieser Ort ist für mich Heimat. Und deswegen bin ich immer ein bisschen auf der Suche, was ist es sozusagen sonst schon noch? Weil da, also mit dem Ortsbezogen tue ich manchmal deswegen schwer. Ich für mich, ich merke aber, das ist was sein kann. Also ich merke, je mehr ich quasi einen Ort zu meinem Ort mache, desto mehr kommt dieses Heimatsgefühl, das ist mein, also da kann was wachsen, was dieses Gefühl vielleicht hervorruft. Deswegen sind es mehr die Menschen, glaube ich, an denen ich es festmache oder festmachen will oder muss, wie auch immer man das dann bezeichnet. Und aber auch das ist bei mir divers, da gibt es verschiedene Heimaten quasi. Ich würde es ein bisschen, deswegen ist bei mir aufgebrochen. Ich habe nicht die eine Heimat, sondern ich habe mehrere Heimaten. Ich kann mir aber im Vergleich zu dir wiederum nicht vorstellen, dass das an einem anderen Ort so wäre. Mhm. Also, dass es einen anderen Ort gibt, der für mich so Heimat ist. Meine Mutter kommt ja aus Nordrhein-Westfalen und da gibt es sozusagen schon sowas wie Familienheimat, auch mit verschiedenen Orten, die ich auch kenne, auch schon lange kenne, aber trotzdem stellt sich da nicht das gleiche Gefühl ein, wie wenn ich zu meinen Eltern nach Hause komme. So, egal, auch wenn das Zuhause noch nicht ewig das Zuhause ist, so, also nicht die letzten 30 Jahre, ist es trotzdem viel mehr das Gefühl von Heimat, weil da eben Leute sind, mit denen ich.
Ja.
Das ist, was du meinst, wo man einfach sein kann, wie man ist, wo man sich geborgen, verstanden fühlt, so dieses Gefühl braucht es ja irgendwie von Heimat. Ich habe es weniger ortsbezogen. Ich hoffe, dass es den, oder ich freue mich darauf, wenn es den irgendwann gibt. Also ich bin schon, ich bin ja ein klassisches Mietkind und ich liebe es auch zu mieten und ich glaube auch, dass der richtige Lebensentwurf ist, immer nur in Mietwohnungen zu wohnen oder in Miethäusern zu wohnen. Aber was damit einhergeht, ist, dass dieses Heimatortgebundene natürlich fehlt. Weil wenn du so ein Familienhaus hast, wo du schon immer bist und immer warst und deine Generation davor auch schon, dann ist das anders. Deswegen, ich bin noch auf der Suche nach dem richtigen Konzept, dass ich quasi mein Mietsinn kombiniere mit meinem Heimatort. Vielleicht werde ich so ein Schrebergartenmensch oder sowas. Egal, so wo ich wohne, habe ich trotzdem immer mein Wochenhaus Schreber. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das auch, aber
was
da bin ich noch auf der Suche.
Was reizt dich so an den Mieten?
Weil realistisch ist ein Leben nicht gleich für immer, sondern man hat unterschiedliche Bedürfnisse im Leben und es gibt Momente, wo ich sehr froh bin, dass es klein ist, es gibt Momente, wo ich froh bin, wenn es groß ist und ich glaube, dass es für jede Zeit den angepassten Raum deswegen gibt. Und auch das Spannende ist, es deswegen wieder zu wechseln, weil es auch an der Umgebung quasi verschiedene Dinge gibt im Leben, die einen reizen. Und ich hätte mir zum Beispiel vor 10 Jahren nicht vorstellen können, einen Garten zu haben. Da wäre das lästig gewesen. Jetzt freue ich mich sehr über einen Garten. Irgendwann wird es so sein, dass ich vielleicht einen größeren Garten will. Oder vielleicht wird es aber auch so sein, dass ich mehr Raum will, weil ich mehr eine große Familie habe oder so.
Und das ist irgendwann wird es aber sein.
Genau. Und irgendwann wird es aber auch so sein, vielleicht, dass ich nur noch alleine zu zweit bin, wie auch immer das dann ist. Und dann nicht mehr so viel Raum haben will, weil es anstrengender wird. Und dann ist es wieder gut, kleiner zu sein. Deswegen ist, glaube ich, etwas zu besitzen und dort sein zu müssen.
Ach, eher
anstrengend.
Ja, anstrengend und zwanghaft vielleicht, ja.
Und aber das ist so mein erstes Gefühl dazu. Andererseits ist es natürlich, wenn ich jetzt in der Wohnung wäre, wo ich immer andauernd wieder ausziehen muss alle 2 Jahre, dann würde es mich, glaube ich, auch stressen und anstrengen. Ich brauche schon irgendwas, wo ich lange mieten kann und wo ich weiß, das ist eine ähnliche Beständigkeit wie in einem gekauften, aber irgendwann kann ich halt auch wieder wechseln.
So. Ja.
Vielleicht kann ich es auch in einem gekauften, ich weiß es nicht. Außerdem kann ich es mir, glaube ich, nicht leisten.
Ja.
Das kommt da auch noch mit rein.
Guter Punkt. Ja. Ist lustig. Ganz viele Menschen würden wahrscheinlich genau das Gegenteil sagen. Würden sagen, irgendwie gerade diese Sicherheit, die mir was Gekauftes gibt, ist für mich befreiend.
Aber jetzt lass mich den idealen Job auf einmal in
Na ja, klar.
Hamburg bekommen. Ja. Dann muss ich nach Hamburg ziehen, habe ich eine gekaufte Wohnung, das hilft mir nicht.
Ja.
Also wahrscheinlich schon, klar, das kann man dann alles mieten und sowas wieder,
aber das sind auch,
so denke ich nicht.
Ja, ja, genau, das ist eine Sache von der Einstellung, glaube ich, dass man auch sagt, ich will eigentlich auch, ich habe meinen Job hier, das ist sicher,
ja,
wahrscheinlich, und deswegen will ich auch eine sichere.
Ach, ich will hier bleiben, das ist auf jeden Fall so, aber trotzdem ist.
Ja, ja, genau, aber du siehst schon die Möglichkeit und du siehst auch, vielleicht wird sie bald kommen, vielleicht nicht jetzt und vielleicht auch nicht in 2 Jahren, aber vielleicht in 10 Jahren.
Ja, genau.
Und dann will ich einfach ein bisschen freier sein, ja, in meiner Entscheidung.
Aber ich glaube, ich lebe da auch gerade in dem Luxus, dass ich in einer Wohnung wohne, wo ich viel nach meinem Willen gestalten und verändern kann und deswegen es auch mir zu meiner Wohnung mache.
Ja.
Wenn ich jetzt, also das ist, ich glaube, da ist ja die Limitierung von Mieten, wenn man dann nicht Dinge nicht mehr verändert, weil man ist ja nur eine Zeit lang da. Dann wird es irgendwann schade, man muss auch irgendwie den Ort trotzdem zu seinem Ort machen. Aber das haben wir hier und das ist gut. Ja, jetzt kam er von dem Heimat ein bisschen weg. Aber deswegen Heimat
wohnen ist ja irgendwie auch.
Heimat wohnen gehört irgendwie zusammen.
Aber auf irgendeine Weise auch zusammen.
Ja. Ich finde Heimat nicht so negativ konnotiert manchmal, aber für mich ist Heimat nicht, ich bin Deutscher und das ist nicht das Gefühl.
Nee, aber da sind wir, glaube ich, gleich. Ja. Das ist auch nicht. Ja, ist ja lustig. Ist eigentlich so eine Frage, die, glaube ich, so kursiert und trotzdem ist.
Ich glaube, sie verrät viel über den Menschen und seinen Ursprung und wie er zu Dingen steht. Also, weil. Was ist einem wert und was nicht? Vielleicht gibt es Menschen, die total gebrochen sind mit ihrer Heimat und dann wird die Antwort ganz anders sein. Das sind wir anscheinend schon mal nicht, das ist gut.
Schön.
Schön.
Ich mache weiter. Und die ist eigentlich auch eine kurze Frage. Ein bisschen anschließend an eine Folge, die wir schon vor längerer Zeit hatten, nämlich die Frage mit der Zombie-Apokalypse.
Oh ja, ich erinnere mich.
Und so die Frage, was würden wir tun, wie würden wir uns verhalten, und ich habe auch in den letzten Tagen ein bisschen gelesen und ich weiß gar nicht, wie oft ich drauf kam, ich glaube, ich kam darauf, auf das Thema, dass es im Sommer gab es diesen einen Fall, dass in Schleswig-Holstein wurden so SEK-Beamte festgenommen.
Ah, mit ganzen Munition im Keller.
und rechtsradikalen Chatgruppen. Und da wurde ein Zusammenhang hergestellt zwischen dieser Gruppe und zwischen den Preppern.
Das heißt, Reichsbürger-Prepper.
Ja, die Reichsbürger-Prepper. Also Prepper sind Menschen, also to prep, to prepare, die sich vorbereiten auf eine Zeit, in der sie
was brauchen.
Einfach irgendwas brauchen und Vorräte brauchen, in denen es einfach Notstand gibt. Ja, ein Apokalypse, aber es kann auch ganz anders sein. Vielleicht, ja genau, ein Stromausfall, ein großer oder eine Revolution, und dann ist man auf irgendeine Weise vorbereitet. Und jetzt wäre meine Frage an dich, Lukas, bist du ein Prepper, bist du vorbereitet? Wie lange würdest du überleben? Was hättest du?
Boah.
Und macht das überhaupt Sinn? Also in der heutigen Zeit.
Bin ich vorbereitet? Also ich bin kein Prepper, weil ich habe, ich glaube, wenn ich jetzt in meinen Schrank schaue, noch 4 Konserven oder 5 Konserven, wovon, glaube ich, 1 oder 2 abgelaufen sind, weil die deswegen da drin stehen, weil man sie nicht isst, weil ich habe einmal saures Lüngerl mehr eingebildet, aber seitdem nicht gegessen. Deswegen steht das da. Ich glaube, es wird auch nicht schlecht. Irgendwie. Ja. Die Konserven werden ja wahrscheinlich nicht schlecht. Ich weiß nicht. Deswegen, ich bin kein klassischer Prepper. Ich bin, was ich aber doch schätze, ist nicht nur von einem Tag zum nächsten zu leben und einzukaufen, sondern jemand, der sowas ein bisschen organisiert und strukturiert. Also in meiner Küche finden sich eigentlich immer ein Grundstock an Dingen, mindestens genug Tomatensoßen, Kartoffeln, Körner, Mehl, Zucker, Sachen, um mal, im besten Fall auch im Kühlschrank immer mindestens eine Sahne, 4 Milch und ein paar Eier und irgendwas, um Brote zu schmieren und so. Also ich, bei mir könnte man, glaube ich mal, ich könnte auch einfach sagen, ich bleibe dann halt hier für ein paar Tage und muss nicht einkaufen. Ich kaufe eigentlich immer so alle 1-2 Wochen gefühlt ein und dann nur einzelne Bestandteile vielleicht nochmal täglich. Aber das ist eigentlich, das habe ich gerne, dass es Dinge liegt, was Schwierigkeiten hervorruft. Ich habe meine Küche gerade umgebaut. Ich würde zum Beispiel gerne Kartoffeln und Zwiebeln und sowas lagern. Die brauchen eine gewisse Kühle, die hat man in seiner Mietwohnung nicht, weil wir keinen, also selbst unser Keller ist nicht warm, man bräuchte so einen klassischen
kalten dunkel Keller. Sein
eigentlich. Einen dunklen, kalten Keller bräuchten wir, wo man das halt einfach, dann könnte man da einen großen Sack Kartoffeln mal kaufen. Das geht bei uns noch nicht. Das würde ich eigentlich gerne haben. So, ich würde auch gerne, ich bin schon so, dass ich gerne Sachen auch mal einkoche und dann einfriere oder Sachen vorbereite und dann für mehrere Tage habe, der Sachen konzipiert, also Essen konzipiert, dass es mehrmals funktioniert, dass irgendwie nochmal eine Brühe übrig bleibt, die man dann wieder mit dem ansetzt oder das macht man wieder da rein und so. Aber das hält mich jetzt nicht über, sag ich mal, eine Woche.
Ja, ja. Vielleicht. Ja. Aber ich glaube, das
Schnaps habe ich ja für sehr lange Zeit. Darin kann man gut Dinge einlegen.
To prep. Ja, ich habe gelesen, weil ich es gar nicht wusste, dass du dieser Hype, wenn man davon sprechen möchte, daraus entstanden ist, weil, was war das für ein Bundesamt? Ich glaube für Katastrophenschutz. Ja, ein Amt für Katastrophenschutz hat es empfohlen, ja, vor 3 Jahren, dass man sich im besten Falle für ungefähr 14 Tage einfach Vorräte anschafft. Und daraufhin wurde es so ein bisschen hochgekocht, das Thema. Und also ist die Frage so, warum sagt es? Also
naja, von der Hand zu weisen ist ja nicht, da haben wir schon mal drüber geredet, wie schnell Versorgungsrouten abbrechen, wenn mal irgendeine Katastrophe ausbricht, wenn ein Stromausfall ist. Also ich finde gerade das in Australien spannend zu sehen mit so einem Großfeuer.
Ja.
Die Leute können unter anderem deswegen nicht aus den Gebieten fliehen, wo es brennt, weil es nicht genug Benzin gibt, um quasi loszufahren. Und das Benzin, was es gibt, ist ja teuer. Das heißt, sie kommen nicht weg, weil es kein Benzin gibt. In einem super modernen Land in der Logik. Also Australien ist nicht rückständig irgendwie. Aber trotzdem, wenn halt der Benzinlaster nicht regelmäßig das Ding auffüllt, dann ist da nichts drin. Also kannst du da nicht weg. Und das ist so, in der Logik ist es ja hier auch, wenn mal die Stadt abgeschnitten ist von den Versorgungswegen, von den Bauernhöfen, von der Landwirtschaft von außerhalb, dann ist hier nichts im Supermarkt. Und das sieht man ja das täglich, wie da Sachen eingeräumt werden. Ich weiß nicht, was so ein Supermarktlager hat, aber nicht viel. Deswegen für die ersten paar Tage was zu haben, ist, glaube ich, das kann man nicht von Hand weisen, dass es sinnvoll ist. Wir rechnen bloß nicht mehr mit heutzutage mit diesen Katastrophenfall.
Ja.
Ich glaube, da ist das Gefühl.
Ja.
Eigentlich rechnen wir nicht damit. Und das ist ja auch was Gutes und was Richtiges, vielleicht nicht damit zu rechnen. Aber ein Staat muss es ja irgendwo empfehlen, weil der müsste im Zweifel dafür dann sorgen und der kann es halt nicht eigentlich. Das sagt er halt eigentlich. Eigentlich können wir es nicht.
Ja. Eigentlich ist gut.
Das ist wie mit Bunkern im Zweiten Weltkrieg. Ja. Konnten auch nicht genug Bunker stellen für alle, aber theoretisch war es irgendwie das Ziel, das zu machen, aber es geht eigentlich nicht. Also sagt man, macht euch selber Bunker. So.
Ja. Aber lustig, dass manche Menschen das auch so, ich sag mal, so auf die Spitze treiben. Und dann so ihren.
Aber das ist, glaube ich, ein anderer Grund, oder? Warum die das tun?
Ja, weiß ich nicht so genau. Ja, ist ein anderer Grund. Ich glaube, einerseits auch so ein bisschen auch das auch gut finden, geil finden, auch Sachen selber zu machen, auch das so. Auch dann, also nicht nur Lebensmittel, sondern auch zu überlegen, was bräuchte ich noch alles und dann, weiß ich nicht, einen Jagdschein machen oder Schreinern und Sachen bauen.
Das ist ja die gute Art und Weise, aber diese Reichsbürger-Prepper, von denen du vorhin
geredet hast. Ja gut, das ist ja natürlich eine andere Nummer nochmal.
Das ist ja dieses, der Staat versagt, die Ausländer überrennen uns, unsere Nationalität ist in Gefahr, sie rauben unsere Frauen, wir müssen uns verteidigen. Genau. Das ist ja eine andere Art von Prepping. Ja,
absolut.
Das ist ja nicht das, wir haben keinen gesellschaftlichen Struktur mehr, deswegen müssen wir uns erstmal selber versorgen. Das ist ja eine andere Nummer.
Ja,
das wäre das Preppen, wovon wir gerade reden.
Ja. Das sind andere Voraussetzungen.
Also selbst eine große Kühltruhe hilft dir ja nicht, weil die ja keinen Strom mehr hat.
Ja.
Selbst die große Kühltruhe, also einfrierende Konserven.
Ich glaube, mit Gas ist dann, kann man dann aus, ich habe irgendwas gelesen. Ich glaube, mit Gas kann man dann noch.
Die Kühltruhe, okay, ja, großen Gaskühltruhe hast du.
Aber
du hast eine abgesicherte. Die Kühltruhe, ja, vielleicht. Nee, ich bin kein Prepper.
Aber ich bin auch kein Prepper. Wir haben lustigerweise bei uns zu Hause, meine Eltern, ich glaube, wir könnten locker, also 2 Wochen locker, easy. Wir haben schon eine große Vorratskammer.
Wenn ich, glaube ich, in einem Haus locker mit einer Vorratskammer wohnen würde, würde ich die auch mehr nutzen, weil ich das schon,
ja,
aber gar nicht aus Prepping-Gedanken, sondern ich mag es, Dinge von Grund auf herzustellen. Also ich würde gerne zum Beispiel, statt Tomatensoße zu kaufen, würde ich gerne 10 Kilo Tomatensauce kochen, sie einkochen und so verschließen, dass sie halt für Monate hält. Dafür brauche ich aber Ort, um so viel Tomatensauce zu lagern. Dafür brauche ich eben diesen kühlen Kellerort oder diese kühle Vorratskammer, wo ich solche Sachen machen kann. Dann würde ich, glaube ich, viel mehr so, viel grundlegender quasi diese Dinge zubereiten. Ich schätze das. Wenn man jetzt sagt, mein Prepping-Tool ist jetzt, ich habe einen Thermomix, wir stellen Dinge von Grund auf her, ich kaufe kein Mehl mehr, sondern wir haben Körner an, wir machen, aber ich sag mal deswegen, selbst, wir könnten nicht mal Brot backen, weil der Thermomix hat keinen Strom in dem Moment, wir hätten dann nur Körner zum Essen. Wir werden Vögel. Wenn der Stromausfall kommt, werden wir Vögel. Wir lutschen am Dinkel.
Du alter Dinkellutscher.
Du.
Ja? Ich habe ja Dinkelkernkissen gemacht zu Weihnachten, hab ich dir schon erzählt.
Das kann ich dann auch machen.
Und das können wir
essen. Das kann man quasi. Du preppst ein Dinkelkernkissen.
Ja, man könnte sich nicht daran wärmen, aber man könnte den Dinkel einfach essen aus dem Kissen.
Ich glaube, wenn du den ein bisschen aufbrichst, mit warmem Wasser aufgehen oder mit Wasser ein bisschen aufquellen lässt, mit der Zuckerkrieg und dann kannst du den essen.
Ach, schön.
Ja. Wir dinkeln uns dann durchs Leben.
Sich einen wegdinkeln.
Hast du noch Fragen an den Oberprepper?
Nee, ich finde es ganz, also ich finde es einfach irgendwie finde ich es ein bisschen crazy, ein bisschen beängstigend. Ja. Und es gibt da verschiedene Arten. Ich glaube, genau, was du sagst, es gibt diejenigen, die einfach Lust haben, Vorräte anzusammeln. Nicht, weil sie jetzt groß Angst haben, sondern weil sie einfach Bock drauf haben und sagen, ich finde es cool, eben selber Sachen auf Vorrat zu haben oder selbst herzustellen. Und dann gibt es diejenigen, die das dann einfach auf eine komische Spitze treiben und mit Verbindungen zu fragwürdigen Gemeinschaften.
Ich glaube, was cool ist, wenn man kann, ist Dinge selber anzubauen, ja, so gut das geht.
Ja.
Sein Gartenstück nicht nur zu benutzen, um dann pickfeinen Rasen zu haben, um mal eine Gartenparty zu schmeißen und dann drüber zu planieren, sondern Beete zu haben, wo halt dann Salat wächst und wo halt, keine Ahnung, Rüben, Kartoffeln wachsen, sowas geht halt dann doch relativ gut und schnell. Also quasi einen Teil selber herzustellen, ist, glaube ich, immer gewinnbringend, eher für dann Umwelt, Natur und sich selber dieses Erleben zu haben. Und das ist, glaube ich, das Prepping, was ich cool fände, da mehr hinzukommen. Bin jetzt gespannt auf mein zweites Gartenjahr. Vielleicht werden wir jetzt nur noch, oder werden wir viel Garten, eigene Gartenarbeit haben. Das ist mir mein Prepping, wo ich Spaß dran habe. Ja. Wo ich auch glaube, dass es einen Sinn hat. So.
Ja. Hast du noch eine Frage?
Ich habe noch eine Frage. Die geht jetzt ein bisschen in eine ganz andere Richtung. Aber meine Frage an dich ist, welche Superheldenfähigkeit hättest du gerne und warum? Superhelden, egal welche Superhelden, du kannst ja auch eine ausdenken, eine Superheldenfähigkeit. Eine Fähigkeit, die quasi das Menschliche, die menschlichen Fähigkeiten übersteigt und wo du glaubst, dass die dich weiterbringt und warum. Was wäre das? Wo würdest du dich dann sehen? Mhm.
Boah.
Welcher Superheld wärst du? Willst du überhaupt ein Superheld sein?
Ja, das ist echt, da muss man schon drüber nachdenken ein bisschen. Vielleicht hast du schon eine Antwort. Weil ich muss noch kurz sinnieren.
Also ich finde, man kommt erstmal ins Schwadronieren über die, so, ich kann fliegen, ich habe Laseraugen.
Ja, genau, das wäre
solche Sachen.
Das erste wäre auch so fliegen, glaube ich. Aber es muss ja irgendwie auch vielleicht passen.
So ich weiß nicht, was ich damit machen. Ich glaube, deswegen ist die Grundfrage, will ich überhaupt Superheld sein?
Ja.
Also für was will ich meine Kraft einsetzen?
Und was ist überhaupt ein Superheld? Also ein Superheld immer jemand, also kann es einfach die Definition, dass diese Person etwas kann, was ein Mensch nicht kann? Oder heißt es auch gleichzeitig, dass der die Fähigkeit einsetzt, um Gutes zu tun damit?
Mhm. Ich glaube, für den Superheld muss die Fähigkeit, weil sonst ist ein Superschurke. Also weil
stimmt,
der Held.
Stimmt, das wäre ja Superschurke.
Das wär Superschurke. Ich glaube, der Superheld muss was Gutes tun oder zumindest was Gutes im Sinn haben, ob es dann Gutes tut, ist ja immer die Frage. Da stellen sich ja zum Glück moderne Superheldenfilme diese Frage, weil man ja viel der Kollateral dabei kaputt macht.
Ja.
Man hilft vielleicht. Was ist gut? Nee, so genau habe ich es nicht überlegt. Vielleicht ist die Frage auch zu platt, weil die reine Fähigkeit es vielleicht nicht ist. Vielleicht geht es ja mehr um das, was die Intention dahinter ist, damit umzusetzen. Ja, stimmt.
Also zum Beispiel, also es gab mal im Volkstheater, gab es vor einem Jahr, glaube ich, hatte ich dieses, man macht immer so einmal im Jahr, wenn es Ensemble neu ist, so ein Magazin, ein Heft.
Ja.
Und da haben die so ein Superhelden-Heft gemacht, wo alle Schauspieler so auch Superhelden waren. Und die haben dann halt so, das war ja ganz nett, die haben dann halt so Fähigkeiten gehabt, die dann vielleicht den Menschen auf der Erde so ein bisschen abhanden kommen. Wie zum Beispiel in der heutigen Zeit zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, die hatten auch so geile Namen, ich würde es gerne irgendwie vorzeigen, ich habe es gar nicht da. So, ich bin der und der und ich sorge dafür, dass ich niemanden mehr schämen muss, weil er dick ist oder weil er hässlich ist, sondern halt so, also
ganz man darf,
muss,
ich
nicht, mehr, muss ich nicht mehr schämen, sondern man kann einfach sagen so, ja, yeah, ich bin geil, wie ich bin, sowas in der Art. Oder
das erzeugt dieser Superheld
quasi. Ich bin dafür, dass irgendwie, keine Ahnung, auch so, also weißt du, sowas in der Art, auch sexuelle Freiheit oder Körper oder dass man einfach Fähigkeiten, die so ein bisschen vielleicht in Optimierungs-Instagram-Zeitalter verloren gegangen sind, dass man die wieder so, dass man sagt, ich bin der Superheld, der dafür sorgt, dass Menschen miteinander reden, dass sie miteinander Respekt haben. Sowas in der Art, so ein bisschen wie so ein Engel
vielleicht. Aura quasi.
Ja, oder Gott, also so eine fast schon Gottesfigur.
Ich habe auch gerade überlegt, die für was man einsetzt, da könnte es auch was ganz Banales sein, sowas wie super schnell fliegen, weil du könntest quasi umweltverträgliche Airlines ersetzen, indem du nämlich, also sein quasi und damit die Airlines ersetzen, indem du nämlich einfach quasi von einem Ort zum anderen Menschen transportierst, indem sie dich an dich festhalten und dann bist du in einer Sekunde in irgendwo und wieder zurück und wieder zurück und wieder zurück.
Aber müsstest du sie alleine machen für alle Menschen auf der Welt?
Genau, das wäre diese super, das wäre das Heldentum dahinter, aber eigentlich wäre es quasi klimaneutrales Transportieren.
Ja genau, das wäre das auch geil. Das wär an sich eine ganz gute Sache, ja. Und dann wäre die Frage dann, denn was macht man denn mit den ganzen Flugzeugen?
Ich finde bei diesen, also bei dieser Aura-Thematik wird es insofern, die Frage ist immer, wann fängt die Manipulation ja an? Und ob es dann noch gut ist?
Ja, voll.
Das ist total, Vielleicht sollte es einfach keine Superhelden sein. Ah.
Oder muss es doch ein bisschen weiter, man muss schon was sagen, es muss schon was, einfach was Übernatürliches sein, was ein Mensch einfach nicht, also weil es sind ja Fähigkeiten, die ich gerade genannt habe, die man eigentlich könnte
wenn man es, so,
aber es ist nichts Unmenschliches, es ist nichts Übernatürliches. Da musste man wirklich sagen, es muss schon eine Fähigkeit sein, wie
wärst du unendlich, machen wir es mal Ausschlusskriterium, wärst du gerne unendlich stark?
Nein.
Warum nicht?
Weil ich nicht das Gefühl habe, dass es in mir und wenn wir vom Superhelden sprechen, der was Gutes tut für andere Menschen, wüsste ich nicht,
die
was
Stärke
die Stärke helfen.
Ja, würdest du gern für immer leben?
Nein.
Würdest du gerne fliegen können?
Ja.
Ja?
Ja,
das weil?
Ist irgendwie cool. Ich weiß nicht, ich find's für mich einfach als Perspektivwechsel eine coole Sache. Mhm. Und ich glaube auch, man kann da auch viele Sachen, gute Sachen mitmachen. Mhm. Andererseits, wenn es viele könnten, wäre es wahrscheinlich wieder crazy. Müsste man auch wieder schauen, wie man das macht. Wenn alle fliegen könnten, dann ist die Frage, warum eigentlich
was
leben wir hier? Auf der Erde.
Was brauchen wir Erde, wenn wir fliegen können?
Ja, eben.
Wir wohnen in den Wolken.
Oh, sehr schön. Da,
was ist denn noch so klassische Dinge? Wärst du gern unendlich schnell?
Weiß ich nicht. Irgendwie ja, man würde sich viel Zeit sparen. Andererseits ist es ja auch total beim Zugreisen, ist es dann auch wieder schön, finde ich, zu merken, dass es auch einfach, also man würde halt super schnell einfach
ein Gefühl
von Zeit verlieren. Mhm. Und von auch von Distanzen, von
spannend, das wäre nämlich das nächste gewesen, ob du Zeit quasi oder Zeit oder Ort quasi wechseln kannst.
Ich glaube, dass wie
also ob man quasi mit einem Fingerschnips sagt, ich bin jetzt seit 1782 oder ich mit einem Fingerschnips, ich bin jetzt dort oder ich bin jetzt dort, ich bin jetzt dort.
Das war mal diesen einen Film, wo der eine so super schnell, ich weiß nicht, wie er hieß, so einfach Ort wechseln konnte innerhalb von einer Sekunde oder so.
Und dann Looper. Looper,
genau. Mhm. Ja. Aber keine Zeit, gell?
Das war, glaube ich, nicht Zeit, das war, glaube ich, das Ort.
Ja, also Orte finde ich an sich, wie gesagt, ich glaube, es wäre eine Zeit lang mega und dann würde man, wird's ein langweilen.
Ich hab die Lösung, wie wir zum Ergebnis kommen. Was wäre denn das, wo du glaubst, dass du ein Superheld sein könntest? Was könntest du Gutes tun?
Ja, genau, das ist die Frage.
Und wenn, und dann, welche Kraft unterstützt mich darin? So wäre die Frage. Und das ist natürlich eine schwierige Frage, weil sie hat immer das Vermessene in sich, dass man, was ist das, was ich quasi den Menschen Gutes tue? Ja. Aber andererseits ist die Frage auch gut, weil das ist so ein bisschen das, was du vorher gemeint hast, mit eigentlich könnte man es, warum setzt man es bloß nicht ein?
Ja.
Was bringe ich quasi eigentlich den Leuten und was, sich darauf zu besinnen, das umzusetzen und dann wäre die Superheldenkraft ja bewusst, das quasi besser zu können. Also wenn ich total gut Leute motiviere, dann wäre es so, dass ich in ihren Köpfen reden könnte, weil dann könnte ich in ihren Köpfen sie motivieren und müsste nicht immer überall hingehen. So, das wäre dann, aber.
Ja, das ist eine sehr gute Frage.
Ich glaube, dabei belassen wir es.
Ich, aber hast du gerade?
Was ich den Menschen Gutes tun könnte.
Was könntest du tun?
Ich glaube, man versucht zu denken, was kann nur ich, aber das ist, glaube ich, der falsche Gedanke. Weil das wäre falsch zu denken, was nur ich das kann. Ich glaube, was kann
ich gut? Ich habe mir gerade so ein bisschen gedacht, dass es, ich weiß nicht, ob das auch vermessen ist, aber so dieses, manchmal denke ich mir, so ein gutes Gefühl geben. Mhm. Einfach, ich glaube, vielen Leuten fehlt es manchmal voll an so einem, einfach an einem Lächeln oder an einer Umarmung.
Ja, das ist,
und ich glaube, das ist
eine Riesenqualität.
Das wäre, glaube ich, eine Sache, die ich voll gerne machen würde.
Weißt du, welche Superheldenfähigkeit du brauchst? Du brauchst die Superheldenfähigkeit, dass du in dem Moment, wo du mit jemandem eben diesen Fokus aufnimmst, um ihm quasi etwas, ein Lächeln zu schenken, eine Umarmung zu schenken, dass die Zeit außenrum quasi, das außenrum quasi wie verschwindet, also quasi du hast wie ein Schutzschild, was nur euch beide in dem Moment existieren lässt und diese Ruhe im Herzen gibt, die man dann braucht. Das ist deine Superheldenfähigkeit.
Wow.
Du schaust jemanden an und in dem Moment machst Zoom und es verschwindet ein bisschen, alles wird ein bisschen unwirklich, aber ihr beide seid in dem Moment quasi da und existent und für den anderen fühlt sich richtig und gut an. Und mit dem Gefühl geht man dann auch wieder raus und es verschwindet wieder und alles ist wieder normal.
Ja, und dann ist man, und es kann was verändern und es muss es aber auch nicht und es ist aber in dem Moment einfach eine schöne, ist einfach schön.
Das finde ich total schön. Das ist eine gute Superheldenfähigkeit. Ich weiß noch nicht, wie der Name dafür ist. Den Blink.
The Blink.
So ein Blinker zu blinzeln. Der Blinzler.
Es ist
der Blinzler. Blinzler.
Is it a bird? No.
It's the Blinzler.
Is it a plane? No. It's the Blinzler.
Ach, schön. Der Blinzler. Ich freue mich auf ihn. Ich hoffe, ich begegne ihn mal. Also Leute, wenn ihr das nächste Mal um euch rum alles still wird und man hört dieses leichte Rauschen im Ohr, wie wenn man in eine Muschel reinhört.
Ja.
Und ihr werdet angeschaut und angelächelt und ihr merkt, wie euer Herz warm wird, dann war der Blinzler da.
Dann war er kurz da.
Dann war er kurz da, der Blinzler. Danke für die Antwort.
Sehr, 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 sehr gerne.
Schön. Der Blinzler.
Ja.
Dass wir da noch hingekommen sind.
Nach diesem Rumgeeiere.
Super Laseraugen. Nein, der Blinzler.
Oh, Sonne kommt raus.
Mhm. Ja, der Blinzler war da.
Ich war auch kurz da. Also, Lukas, noch eine Frage an dich. Mhm. Meine dritte Frage. Wir haben beide lustigerweise einen kleinen Artikel gelesen über unsere Generation.
Ja.
Diese Generation, die... Ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ich habe das, also im Nachhinein denkt man sich so, oh ja, irgendwie stimmt's schon. Aber lustigerweise, ich habe das gar nicht so als Phänomen in der Zeit wahrgenommen, dass anscheinend die Generation von, ich weiß nicht, ich glaube 24 oder sagen wir mal von 20 bis 30 immer weniger ausgeht, sondern sehr gern zu Hause bleibt und auch dazu neigt, sehr relativ spät und häufig abzusagen.
Mhm.
Ja. So, und das wurde in dem Artikel, also war ich ganz, ganz interessant, weil es wurde einerseits auch kritisiert, irgendwie, wo sind die Kneipengänger und wo sind die Leute, die
wieder,
was ist die wilden 90er, was war, da war auch alles noch so wild und jetzt hocken wir jetzt auf dem Sofa und schauen Netflix an. Und andererseits aber auch begründet worden und es gibt auch mein Verhalten so ein bisschen hinterfragt, habe ich auch gefragt, zu welcher Gruppe gehöre ich, aber dass man in so einem Dauermodus ist von ich bin da und ich muss mich melden und WhatsApp und hier und du warst noch online, warum hast du nicht geantwortet?
Ja.
Und es gibt tausend Sachen, wo man hingeht und dass man einfach so einen Druck hat und so ein Dauer auf Sendung ist, dass man deswegen einfach das Gefühl hat, man muss sich einfach mehr rausnehmen. Detox. Ja, genau, Social Detox. Man muss ein bisschen mehr bei sich sein. Und das von beides, also dass man sagt, einerseits ist es super schade, wenn man sich in so einem Netflix, Spotify und Deliveroo
Blase
einfach einnistet. Und andererseits ist man aber auch so im Social, so Freizeitstress, dass man auch machen muss. Anscheinend. Das waren so die beiden Seiten.
Da gibt es nur die Extreme, einmal diese
Social-Autobahn
und dann dieser ruhige.
Nee, gar nicht, aber das waren sozusagen beiden Gegenpole. Und es mittlerweile aber auch wirklich so eine richtige, ich würde sagen, Art Markt gibt dafür, also Art Blogs und Newsletter und so Tipps und Tricks, wie man sich am besten das zu Hause, so auch hügelmäßig, genau, wie man sich so zu Hause gemütlich macht, ohne noch rausgehen zu müssen.
Mhm.
Und die Frage wäre jetzt also erstmal, wie es dir damit geht, ob du dich da siehst, in diesem Trend, und wenn ja, oder auch aber nicht wenn ja, eigentlich finde ich spannend, die Überlegung, wenn du einen Tag hättest, nur auf dem Sofa, was bräuchtest du in Handnähe, in Greifnähe, wenn du dich nicht aufbewegen müsstest und trotzdem alles hättest, was du brauchst?
Ja. Also, ob ich mich in diesem Thema auch sehe, ich glaube, man kommt da nicht ganz raus für jeden in unserer heutigen Zeit, weil das ein Merkmal von der digitalen Welt ist, dass man überall und immer auf Empfang sein kann oder ist und man sich deswegen bewusst Rückzug schaffen muss. So wie man früher gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause, dann war aus, dann war niemand da, dann war man vielleicht alleine so, geht das heute nicht mehr, weil man ja immer noch man muss dann auch das Handy weglegen und man muss auch noch quasi ausschalten, dass man ein Instagram-Leben hat, wo die Leute glauben, das ist auch ständig an und nicht eben mit bestimmten Phasen so. Das glaube ich ist anders in der heutigen Welt. Man muss sozusagen einen Umgang finden mit dieser digitalen Welt, die ja immer präsent ist. Die nicht in der realen, wenn ich mich mit Freunden treffe, dann wissen die, wenn ich weg bin, dann bin ich weg, dann können sie sich nicht mehr mit mir unterhalten. In der digitalen Welt können die mir aber 24 Stunden am Tag schreiben und vielleicht antworte ich auch so. Dafür braucht man eine Haltung, wie oft antworte ich oder wie bin ich da. Da bin ich eigentlich relativ gesettelt. Bei manchen Sachen antworte ich sofort, manche aber auch tagelang nicht. Da habe ich den Druck nicht so groß, merke ich. Das geht mir ganz gut. Ich habe mein Handy immer auf stumm. Was bedeutet, dass ich auch ganz schlecht erreichbar bin oft. Außer ich habe meine Smartwatch an, weil die dann vibriert, aber ich habe mein Handy nicht mehr auf Vibration. Das heißt, ich bekomme nicht mit, wenn mich jemand anruft, außer ich schaue drauf. was dann wiederum aber relativ häufig ist. Ich bin schon jemand, der sein Handy sehr oft nutzt. Das ist dann wieder spröhlich, aber ich bin nicht gut. Also mich strengt Kommunikation an, wenn sie so, wenn es so viel ist.
Ja.
Und ich merke, da werde ich oft schon, da gehe ich oft in diesen Modus, dass ich einfach dann lieber in Stillstand bevorzuge und einfach nicht antworte, ja, nichts passiert.
Geht mir ähnlich, ja.
Das wäre ein bisschen diese Richtung, einfach quasi auszusteigen aus der Kommunikation, zu sagen, jetzt ist halt keine. Ja. So. Ob ich mich deswegen rausziehe aus sozialem Leben, das glaube ich nicht. Also zumindest aus dem realen sozialen Leben ziehe ich mich nicht raus. Das ist ja meine Frage. Ich bin jetzt keiner, der andauernd zum Feiern geht. Das war ich aber auch noch nie. Und das ist auch nichts, wo ich, also ich, Feiern gehen ist der falsche Ausdruck.
Ich glaube, es geht auch gar nicht um das Feiern, sondern ja, eher überhaupt mit Freunden treffen, rausgehen. Und da gibt es eine krasse Statistik. Ich habe jetzt nur eine Sache aufgeschrieben. Da gab es noch eine krasse, was war das denn? Weiß ich gar nicht mehr. Das von den 18- bis 24-Jährigen, die wurden gefragt, ob sie, genau, wie oft es passiert, dass sie einmal die Woche mit Freunden irgendwie ausgehen oder weggehen oder essen gehen oder sowas, ja, und sich treffen. Und dieser Prozentsatz ist um 44% in den letzten Jahren gesunken. Also weniger als, also die, nicht mal einmal die Woche ist, also so um die Hälfte anscheinend bei den befragten Personen.
Nee, so bin ich nicht. Also ich treffe mich mit Leuten, ich unternehme was mit Leuten. Es gibt Dinge, über die ich mich freue, dass sie regelmäßig sind. Also ich freue mich zum Beispiel, wenn wir uns alle 2 Wochen zum Podcasten treffen, weil das ist ein Standardding, wo ich auf immer Leute sehe, was immer ist. Da muss ich mich auch nicht groß drum kümmern. Da gibt es Dinge, wo ich mich drum kümmern muss. Und ich merke, dass manche Sachen immer hinten runterfallen, die ich mich dann ganz arg kümmern muss, wenn ich Leute sehen will, weil die quasi einfach, weil da unsere Kommunikation nicht gut genug ist oder wir einfach immer zu viel zu tun haben. Das gibt's auch. Aber dass ich mich da einschließe, eher ist so, dass ich manchmal dann sage, jetzt ist genug, jetzt hat halt mir nicht mehr. Aber ich glaube, eher aus dem Gefühl heraus, weil wirklich viel war. Also ich merke, ich war jetzt 2,5 Wochen Ferien, sind jetzt dann bald rum und ich hatte jetzt 2 Tage, wo ich nichts hatte, was nicht mit Freundin und Kind quasi stattgefunden hat, sondern wo immer noch irgendwas anderes, eine andere Person mit involviert war. Ob wir jemanden besucht haben, ob jemand zu Besuch kam, ob wir jemanden getroffen haben, irgendwo hingefahren sind. Es war von 2,5 Wochen halb 2 Tage, wo das nicht so war. Und das zeigt so ein bisschen, dass das eigentlich bei mir, ob es jetzt Familie oder Freunde oder irgendwas sind, das ist eigentlich bin ich immer irgendwo integriert in dem Leben mit drin. Und das, da muss ich mir eher rausnehmen, da mal zu sagen, jetzt das, eigentlich muss ich gerade spüren, das ist zu viel, ich muss wieder Ruhe bringen. So.
Ja, bei mir ist, ich habe das festgestellt, dass es auch so ist, dass ich auch bei, jetzt in den Ferien ging es total gut, weiß gar nicht genau warum eigentlich, dass ich auch viel, irgendwie wirklich wenig unter Leuten war und viel für mich war und draußen war und aber dass gerade in so Zeiten zwischen den Ferien dass es wahnsinnig viel ist.
Ja,
genau. Und gar nicht mal beruflich, sondern eher wirklich privat, Freizeit, ja, Hobby, auch einfach Freunde treffen und ich da gemerkt habe, dass ich da einfach wirklich ein bisschen runterfahren muss und mir das einfach über Jahre hinweg wahnsinnig schwer gefallen ist und ich gerade so ein bisschen lerne auch mal zu versuchen, mal abzusagen, nein zu sagen, ich weiß gar nicht, ja, das ist die Frage, warum sagt man ab, das war auch in einem Artikel so die Frage, sagt man, ja, und ich glaube auch, das ist so ein bisschen so eine.
Aber ich nehme uns beide auch nicht als Leute wahr, die andauernd zusagen und dann aber absagen.
Nee, das
eher sind wir der Gegenentwurf. Wir sind eher so, ja doch, komm, wir machen noch mit. Ja, komm, so.
Voll. Ja. Aber ich finde schon, also ich glaube, ich habe es oft davor gescheut, abzusagen, aus so einer Angst heraus, dass sie jetzt sagen, so wie jetzt sagst du ab, oder so, es geht ja nicht.
Also, aber der Artikel hat dich bewogen zu sagen, ich bin modern, trendy und jung, ich sage jetzt mal ab.
Nee, das nicht. Aber ich habe mich schon ein bisschen, also von witzigerweise drin gesehen, dass ich mittlerweile öfter auch mal auch guten Freunden auch mal absage.
Ja.
Und es aber gar nicht jetzt als, also gar nichts als so Couch-Potato-Ding nehme, sondern eher so im Sinne von erstens auch mal ganz gut auch mal zu sagen, so, Leute, ich kann einfach gerade nicht oder auch gerade geht's mir einfach, also ich brauche mal ein bisschen Ruhe.
Ja.
So.
Ja.
So vielleicht eher. Aber ich nehme mich auch als der Sozialmenschen wahr und ich das ist auch, finde ich auch gut so. Ich bin auch gerne unter Leuten.
Ich glaube, dieses hat ein bisschen was mit Selbstzufriedenheit zu tun. Wenn ich Angst habe, mal was zu verpassen und nicht dabei zu sein, dann sage ich erstmal überall zu und dann, wenn ich merke, es wird zu viel, muss ich dann ganz viel absagen, weil ich ja überall zugesagt habe. Wenn ich das aber nicht so bin, sondern eigentlich mit mir jetzt erstmal grundsätzlich im Reinen bin, dann mache ich das, worauf ich Lust habe und dann merke ich trotzdem manchmal, es ist zu viel, aber dann muss ich halt ab und zu mal absagen, aber es ist nicht die Regel. Es ist nicht die Regel, dass ich erstmal absagen muss, weil ich eh schon viel zu viel habe. Ich habe nicht 2- und 3-fach Buchungen am Abend so ungefähr. Sowas, da bin ich im Vorhinein. Ich bin zum Beispiel jemand, der im Vorhinein sehr klar meinen Kalender führt und weiß, wann ich Lust und Zeit habe oder wann ich nicht Lust und Zeit habe. Und manchmal ja. ist, dann ist es eher wirklich nur so ganz aktuell, dieser Aktualitätsbezug, boah, heute merke ich doch, ich bin eigentlich komplett durch, es geht nicht mehr.
Ja.
Oder jetzt ist doch zu viel gewesen, was ich nicht abschätzen konnte. Eigentlich habe ich relativ klar, wann was ist.
Ja, das lerne ich gerade noch so ein bisschen. Es ist, also ich finde es nicht so einfach, weil ja, oft sind halt viele verschiedene Sachen und dann bin ich auch immer noch so ein bisschen überlegen, ah, das will mich auch reizen und dann, aber ich habe jetzt mittlerweile schon für mich die Regelung getroffen, soweit möglich eigentlich, das habe ich schon durchgezogen, jetzt ein paar Mal dieses letzte Jahr, keine zwei Sachen an einem Tag oder Abend vor allem.
Also an einem Abend
an
nicht,
einem Abend.
An einem Tag.
Ein Tag, schon. Klar. Aber ich hatte jetzt also auch mal zum Beispiel, da vor Weihnachten, da hatte ich irgendwie 3 oder 4 Tage, wo an jedem, also ich glaube 3 Tage waren es, irgendwie an einem Wochenende, und an jedem Abend waren, glaube ich, 2 Sachen. Ich hätte irgendwie so 6 Sachen machen können. Oder 9 Sachen, also da habe ich so völlig...
Ja, okay, machen können ist ja nochmal was anderes als machen wollen oder machen zusagen.
So, und da musste ich schon echt so, boah, okay, krass, da waren so Freundes-Weihnachtsfeiern, so Pre-Weihnachtsdinger und so einfach mal treffen, auch nette Sachen, alles war schön, aber es ging nicht. Und dann musste ich nur sagen, so, okay.
Aber mir hat zum Beispiel das auch viel mit Arbeit zu tun, weil meine Arbeit halt relativ selbst strukturiert ist und ich muss selber einschätzen, wann geht noch wie viel.
Ja.
Und das erfordert eigentlich die Planung von mir und deswegen mache ich sie erstmal und dann sehe ich aber auch daran, boah, okay, beim Planen meiner Arbeit merke ich, okay, das sind 2 Wochen, die sind die Hölle. Da muss ich mindestens noch 2 freie Abende haben, aber sonst bin ich gaga. So. Ja. Das führt ein bisschen zu diesen
Hin und Her. Jetzt kann man schon.
Der zweite Teil der Frage, was brauche ich? Also ich gehe jetzt mal davon aus, ich darf aufstehen und aufs Klo gehen. Sonst brauche ich
natürlich.
Okay, sonst wäre es irgendwie so eine Urinflasche gewesen oder eine Bettpfanne.
Sehr gut.
Ja. Das macht da, glaube ich, nicht lange Spaß über den Tag. Also aufs Klo gehen muss man.
Ja.
Man darf auch zur Tür gehen, um Essen zu holen?
Nee.
Dann
ich glaube nicht.
Nee, dann darf ich nicht. Okay, dann bin ich
wirklich nur die ganz
nur kurz aufs Klo gehen.
Aufs Klo, genau.
Gut, dann habe ich auf jeden Fall neben mir stehen einen Kontaktgrill. Weil es geht man muss sich ernähren über so einen Tag und normalerweise sind das Tage, an denen ich das mache, die wahrscheinlich ein bisschen verkatert sind, das heißt, da braucht auch das beständige, sinnvolle Essen dafür. Das ist, lässt sich auf dem Kontaktgrill herstellen, weil da kann man viel mit Käse zubereiten, was zum Beispiel eine gute Katerzutat ist. Da kann man Brot drauf machen, könnte man kleine Schnitzelchen drauf machen, da kann man aber auch sich eine Frühlingsrolle mal anbraten, wenn man will. Kann aber auch einfach nur ein bisschen Pancake-Teig draufschütten und danach einen kleinen gewählten Pancake essen. Also da geht vieles. Deswegen glaube ich, ein Kontaktgrill auf so einem kleinen Beistelltischchen ist sehr, sehr hilfreich. Den kann man mit einem Kabel am Strom anschließen, da braucht man nicht mehr als einen Schieber. Schieber, Kontaktgrill, vielleicht einen Teller noch. Aber ich glaube nicht mehr, den Teller brauche ich unbedingt. Kann man auch vom Kontaktgrill direkt runter essen.
Ja.
Also ein Kontaktgrill ist gut. Und dann geht's um Beschäftigung. Und Beschäftigung, was ist die Beschäftigung für einen Tag? Wie lang? Was? Wie viele Tage? Oder einen Tag?
Einen Tag.
Einen Tag. Oh, also ich könnte mich locker einen Tag mit einer Playstation und einem Fernseher beschäftigen.
Ja.
Ich könnte mich wahrscheinlich auch einen Tag mit einem guten Buch beschäftigen. Ich könnte mich aber auch einen Tag mit einer Box und einem Handy mit Podcast beschäftigen.
Hm.
Also ich könnte, glaube ich, gut einen Tag kombiniert mit Podcast hören, spielen, lesen, Kontaktgrill essen, im Bett verbringen. Da habe ich, oder auch auf der Couch, da habe ich keine Schwierigkeiten darin. Vielleicht braucht es ein bisschen, vielleicht ist es eher das Bett, weil man sich auch mal so hindrehen kann, kurzes Nap wieder.
Ja.
So eine Couch, die macht es so singulär, da ist man alleine drauf, weil die ist
das nicht, wollte ich auch gerade fragen, vielleicht bräuchte es ja auch eine zweite Person.
Ja, es braucht eine zweite Person. Also ich würde es eher zu zweit erleben wollen als alleine, glaube ich, weil es
mir auch gedacht.
Es geht aber auch im Zweifel alleine, glaube ich, für einen Tag. Also auch, das geht schon auch. Da kommen wir zu dem Thema mit den Couch Potatoes. Bloß weil man alleine zu Hause ist, heißt ja nicht, dass man ganz alleine ist. Das ist ja wieder der Vorteil von digitaler Welt. Ich könnte ja zum Beispiel, wenn ich jetzt Playstation spiele, mit irgendjemandem quatschen über das Internet und dabei uns unterhalten und über den Tag ratschen oder jemanden anrufen und ratschen. Das geht ja auch. Oder vielleicht sogar einen kleinen Videocall. Nee, sowas mache ich nicht. Doch zu zweit ist besser und deswegen entweder die Couch ausziehen.
Ja.
Deswegen ist ja auch eigentlich mein Urlaubsgefühl, da kommt das ein bisschen her. Im Urlaub wird normalerweise bei uns die Couch ausgezogen. Und aus der normalen Couch quasi die große Couchlandschaft gebaut. Da wird man dieses Urlaubsgefühl hat, man kann da mal zu zweit, zu dritt einfach drauf flitzen.
Die Couch.
Längere Stunden, genau. Jetzt ist es gerade nicht so, weil das Baby eben davor die Spieldecke hat, aber für diesen Urlaub habe ich es nicht gemacht. Du bist ja jeden Urlaub, sonst wird immer die Couch ausgezogen. Am ersten Tag und am letzten Tag.
Ist das Heimat?
Ist die Couch Heimat?
Auf jeden Fall. Ausgezogen.
Es ist auf jeden Fall ein Heimatsritual, dass man im Urlaub die Couch auszieht, ja. Das ist schon so gewachsen.
Ja, also voll gut. Ja, ich glaube.
Es braucht, glaube ich, viele digitale Medien, also
ja.
PlayStation, Bücher, Fernseher, solche Sachen, Podcasts, um einen über den Tag zu beschäftigen, aber dann kann ich mich da guten Tag beschäftigen. Und dann noch essen und trinken und fertig.
Voll gut. Ja, ich glaube, ich bin da recht ähnlich. Ich glaube, ich bräuchte eben auch, die zweite Person wäre mir, glaube ich, wichtig. Das würde auch schon gehen, aber ich fände es, glaube ich, cool, wenn jemand, den man mag, da zu liegen, und wenn man Bock hat zu quatschen, quatscht man, und wenn man einfach nur zu zweit ein Buch liest oder sich vorliest, fände ich auch schön.
Ich habe noch ein lustiges.
Das fände ich auch cool. Das fände ich einfach schön, jemanden neben mir zu wissen, zusammen zu essen, fände ich auch schön, wenn man sich eine Pizza einfach kommen lässt, fände ich auch lustig.
Ja, das geht auf jeden Fall, aber das können wir ja nicht, weil wir können nicht
zur Tür. Wir können höchstens die Tür.
Eine Drohne. Zuläuft.
Pizza-Drohne.
Ja, oder wir machen das Ganze halt in einem Park oder an der Straße und lassen uns sozusagen standortgenau an die Couch liefern.
Die Couch einfach vor die Haustür stellen.
Oder unser Bett steht am Fenster, wir können das Fenster aufmachen, rausrufen und vom Fenster raus reinheben. Das würde gehen. Wenn wir merken, es klingelt, dann mache ich das Fenster auf und rufe raus, hier bitte,
ja, hallo.
Gib Geld raus. Wow. Mir ist gerade noch eine lustige Sache eingefallen dazu, weil was für mich dazugehört, und das wäre an diesem Tag im Bett dazugehörig, ein Moment von dieser Entschleunigung oder diesem Social Detox, was für mich ganz entscheidend ist. Ich kann jetzt zum Beispiel, also heute zum Beispiel schon ein ruhigerer Tag, wir nehmen jetzt hier auf und wir treffen uns, aber ich gehe jetzt heute zum Beispiel nicht raus. Nicht rausgehen ist so ein bisschen dieses Gefühl, einfach mal freimachen.
Ja.
Weil immer, wenn ich rausgehe, oder eigentlich immer, fast immer, wenn ich rausgehe, dusche ich mich, weil das für mich dazugehört. Und für mich ist quasi auch ein Gefühl von Freiheit und mal nichts tun müssen, nicht zu duschen an dem Tag. Was ja kein Problem ist, aber mich nervt es mit den Haaren, deswegen dusche ich, wenn ich rausgehe. Mhm. Aber deswegen ist das Gefühl von nicht duschen ein Gefühl von eben diesem Couchtag. Und deswegen ist das,
der
Couchtag wäre quasi schön, auch nicht zu duschen, damit auch dieses Gefühl.
Es wäre ja auch nicht möglich.
Nee, es wäre nicht möglich. Also schon mit der Gießkanne, aber schwierig irgendwie.
Ja, schön. Cool.
Ja.
Vielen Dank.
Ja. Du liest dich gegenseitig vor auf dem
Ja, ich fände das, ich könnte mir das gut vorstellen. Mhm. Ich glaube, ich fände das zu zweit, ich brauche jetzt eben nicht so viele digitale Medien.
Nee.
Bücher. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht so viele digitale Medien. Ich bin ja auch nicht so der Spieler, also ich würde, glaube ich, auch jetzt nicht PlayStation spielen, sondern ich glaube, ich bräuchte 1, 2, 3 Bücher, wo verschiedene Sachen lese. Wenn mich eins nervt, will ich ein anderes nehmen. Und dann fände ich auch, ich bin auf den Geschmack gekommen des Vorlesens.
Das packe ich leider nicht, weil es mit den Kopf zu langsam geht.
Ja, man kann da ja auch einschlafen dabei. Aber ich bin auch ich höre auch nicht so wahnsinnig viel Podcasts eigentlich. Also ich glaube, ich fände es cool, mit verschiedenen Büchern, vielleicht mit Zeitschriften, die so einzudecken und dann das gemeinsam zu machen und ein bisschen zu schlafen, ein bisschen zu quatschen, ein bisschen vorzulesen, zu lesen, vielleicht irgendwie, weiß nicht, Kreuzworträtsel, Sudoku, irgendein
Spaß. Das haben wir vergessen, zu bumsen.
Ja.
Alles. Ja.
Und dann, glaube ich, geht ein Tag rum.
Ja, auf jeden Fall. Also, einen Tag schaffen wir locker. Guinness-Weltrekord, wie viele Tage im Bett verbringen Sie,
wenn Sie nur das würde mich relativ lang, relativ schnell einfach, würde ich das nicht packen. Aber
ich glaube, es ist vor allem anstrengend für den Körper. Das schätzt man, glaube ich, es tut irgendwann alles weh und zieht, weil man sich nicht bewegen kann. So.
Genau. Ich glaube, man merkt es ja auch schon, ich habe das auch länger nicht mehr gehabt, aber man merkt es ja auch manchmal, wenn man so einen Katertag hat, dann nach einem halben Tag, also bin ich dann oft so, eigentlich habe ich jetzt schon Bock nochmal.
Ja, ich habe eine Sehnsucht gerade nach einfach mal einen Tag nicht aus dem Bett raus müssen.
Das klingt schon auch nach viel, ja.
Ich habe ein bisschen eine Sehnsucht danach, weil sich das so schwer erfüllen lässt, irgendwie mit dem Baby natürlich nicht. Man muss aus dem Bett raus, man muss allein wickeln und so. Also wir kommen ja gar nicht dahinter. Deswegen dieses einen Tag im Bett irgendwann, das ist vielleicht meine Sehnsucht, so wie andere nach Amerika wollen, ich freue mich so in 20 Jahren, einfach mal einen Tag nicht aufstehen. Ja. Aber vielleicht sind die kleinen Dinge, die gut sind, auf die man sich freut. Schön.
Sehr schön.
Sehr schön. Sebastian, ich glaube, wir brauchen keine Einspieler. Ich habe nichts gehört, wo wir rot geworden sind. Es war interessant, emotional. Wir haben den Blinzler erfunden. Freut euch auf ihn.
Also wirklich schön. Schön, dich so kennengelernt zu haben, Lukas.
Schön, auch. Dich so kennengelernt zu haben. Folge 23, wieder zu dritt. Wahrscheinlich.
Zu dritt.
Sagt doch mal, was ihr findet, ob das ein gutes Zweierformat ist, falls mal jemand nicht kann. Oder ob wir es lieber ausfallen lassen sollten, weil es wirklich bodenlos schlecht war, was der Felix und ich jetzt hat hier.
Frechheit.
Eine Frechheit, was die schon wieder geredet haben über die Reichsbürger.
Ja, wie viele Beschwerden vom Preppern wir bekommen, von unseren Hörenden, die dann sagen, ich preppe auch, was soll der Scheiß? Nur Vorteile.
Be prepped.
B be prepped.
Wie schon be prepped gesagt hat. Ja. Be prepped.
In diesem Sinne habt einen schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bussi, Baba.